hier gibt es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endglaze. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem, ja, schneelosen, endlich mal wieder schneelosen Sonntag hier im Norden. Das Wetter ist jetzt nicht besser, es ist immer noch grau und keine Ahnung, wenn ich aufstehe, muss ich schon das Licht anmachen. Ja, meine Lieblingsjahreszeit, wie man weiß. Vielleicht sind meine Kollegen ein bisschen besser drauf. Sascha und Sascha sind hier bei mir. Wie geht's euch, Jungs? Wie ist das Wetter bei euch?
Ja, in Frankfurt weiß ich nicht, bestimmt ganz toll. Ich war eben 5 Minuten zu spät, weil ich mit den Boys draußen war und am See stehen geblieben bin und kurz ein bisschen Sonne getankt habe, falls das den Kontext richtig setzt.
Ja, mach dich unsympathisch, dass du das hier so ausschlachtest, ne, muss ich sagen.
Ey, du hast gefragt.
Ja, ich habe gefragt, das stimmt. Ja, bei euch ist immer toll. Ja, wäre ich jetzt auch gerne mit den Boys unterwegs. Ja, wäre ich dich jetzt gern begleitet. Wenn wir Nachbarn werden, wenn wir jetzt zusammen. Ja, ich wäre jetzt auch lieber.
Ich habe auch letztens so rutschig, habe mich auf die Fresse gelegt, und zwar zweimal. Echt? Noch nie passiert. In 20 Jahren, also seit 20 Jahren oder so nicht mehr. Dann bin ich zweimal auf die Fresse gefallen. Das war Montag vor 1,5 Wochen. War so rutschig.
Ja, ist auch wirklich glatt gewesen. Bei uns auch.
Ultra. Ich hab's nicht erwartet, weil überall war so Matschschnee, wie man kennt, ne? Mhm. Und dann stopfst du da halt da rum und denkst dir so, what the fuck, egal, muss man irgendwie durch. Und dann darunter war halt irgendwie so eine Eisfläche, wo es so ein bisschen abschüssig war. Und ich flieg halt hin und denk mir so, oh mein Gott, hoffentlich hat das keiner gesehen. Stell wieder auf, weißt du? Peinlich ist. Und fall voll auf die Fresse danach. Wenn ich einfach so schnell wieder aufstehe.
Also, ja, das ist wichtig. Ja. Verletzungen sind zweitrangig. Nur schnell.
Hauptsache schnell wieder aufstehen.
Genau. Ja, keiner gesehen, genau, und dann weiter.
Das war genau das. Ich denke mir so, oh Gott, guck mich so kurz um und denke mir, oh, da hat er da gesehen. Schnell aufstehen, wieder weiter weg hier. Und leg mich voll auf die Fresse. Der erste war nicht so schlimm. Den ersten habe ich abgefedert. Der zweite war unabfederbar. Ja. Richtig, ich habe so eine Woche richtig. Also, die ganze Seite war offen oder so. So geprellt, keine Ahnung. Nichts Schlimmes, aber. Hat weh getan.
Tut halt weh, ja.
Vor allem in dem Alter, ne? Ja.
Was willst du denn mir vom Alter erzählen, ey? Das ist ja lustig. Eher nur wieder, ey. Ja. Ja, ich bin immer ganz vorsichtig bei sowas, weil ich weiß, wie glatt das ist. Und man sieht es, wie du schon sagst, man sieht es ja manchmal nicht, ne? Dann ist unter dem Matsch irgendwie noch eine Eisschicht oder so, oder?
Ja, war super unerwartet, weil ich bin halt, keine Ahnung, bestimmt 200 Meter gelaufen und es war überall so Matschschnee und dann kommt Ultra-Eis.
Bei uns ist jetzt alles weg. Bei uns sind es heute 8 Grad, also richtig, richtig viel, aber es.
Also manchmal kann man das ja noch mit so einem Tanzschritt abfangen, weißt du? Wenn du merkst, du rutscht weg und dann versuchst du noch so einen Wackelmove zu machen, das ist halb so elegant, aber das rettet dich manchmal noch.
Ja, aber ich wohne halt auf dem Berg. Alles hier ist abschüssig. Das ist schwer.
Ja. Ja, das haben wir nicht. Wir haben immer Platzland, da haben wir keine Berge zum Glück. Aber ja, für die Kinder ist es toll. Also Leo hat irgendwie den Schnee geliebt. Also er liebt das sowieso, wenn es schneit. Und mit dem Po-Rutscher jeden Berg runter und so. Für Kinder ist es ja der absolute Wahnsinn, so, ne? Ich finde das total toll. Wir sind da, weiß ich auch nicht. Ich bin froh, wenn es nicht schneit.
Auch.
Ach, echt?
Also ich mag das also optisch einfach. Ich mag das.
Ja, ich mag es auch optisch, wenn ich nicht raus muss. Wenn ich drinne bin und zocke oder irgendwas mache. Und guck raus, und also das Panorama ist ja super schön, ne, wenn das so alles in weiß ist. Aber in dem Moment, wo ich raus muss und durch den Schnee und ich fahre ja jetzt.
Schnee habe ich auch nichts gegen. Eis ist halt scheiße. Schnee ist, finde ich, gut. Also wenn es einfach nur gefroren, also wenn es einfach nur eine Schneeschicht ist, die nicht per se nochmal gefriert, dann ist es okay, finde
ich. Ja, aber wann kommt das vor?
Als Erwachsener siehst du halt immer nur, oh, dann ist wieder rutschig, dann ist wieder der Verkehr und dann ist wieder Eis und Glatteis. Und als Kind, ah ja, Schnee.
Ja.
Die Freude geht verloren im Alter daran.
Ja, 100 pro, ja.
Ich bin ein Kind, was will man tun?
Ja. Ja, wenn du weit fahren musst, so wie ich, über die A7 auch noch und da ist immer Schneechaos und dann stehst du dann eine Stunde im Stau und musst zur Arbeit, das ist dann immer alles nicht so lustig. Aber jetzt ist ja erstmal vorbei, zum Glück. Ja. Ist auch selten geworden, dass es im November schon schneit. Wir hatten in den letzten, ich will fast sagen, 10 Jahren, kein Schnee im November, ne? Das ist echt selten. Normalerweise ist es ja so, im Jahr hat sich hier so ein bisschen verlagert, im Januar, Februar. Von daher ist das etwas unerwartet. Kann jetzt auch gerne wegbleiben. dafür.
Noch gar kein Schnee teilweise die letzten Jahre.
Ja, ja, eben.
Also
eben.
Oder so praktisch gar kein. Ja, schneid ja mal kurz und ist weg und hast du nicht gesehen, weil du hast gut geschlafen. Also, aber das ist ja so.
Enkles, wir müssen über Fußball reden. Gestern war ein absoluter Hammerspieltag. Und dazu noch das Sahnehäubchen, das der HSV zu Hause verloren hat. Ich sage immer,
das hat mir im DFB-Pokal viel mehr Spaß gemacht.
Ja, stimmt, das habe ich. Ja, die haben alle gekotzt, die HSV-Fans an meiner Schule. Das war echt krass. Ich hab's gesehen. Ich bin auch so ein bisschen das Pechmariechen. Wenn ich HSV gucke, verlieren die immer. Von daher, aber das war ganz lustig.
Ja. Also komm, im Pokal, das kannst du ja keinem erzählen. Nee. Also nach dem komischen St. Pauli-Desaster mit dem Eigentor des Jahrtausends gehen sie weiter, laufen den Pokal rein, führen zweimal in der oder in der letzten Minute, sowohl in der normalen Zeit als auch in der Verlängerung und kriegen jedes Mal das Gegentor und verlieren dann im Elfmeter.
In der 90. und 120.
Ja, also und ist ja todeswild. Dann. Kannst du dir nicht vorstellen, das ist ja gescriptet, was der HSV da macht, bin ich der Meinung. Da ist doch irgendwas, da ist doch Hollywood dahinter oder so. Das ist doch nicht mehr normal.
Aber die HSV-Fans sind so viel Kummer gewohnt, dass die einfach auch das Ganze gelassen nehmen. Und unser Hausmeister, der mit dem ich sehr gut kann, der leidenschaftlich HSV-Fan ist, sagt, das Ding in Berlin war ein typisches HSV-Ding. Sowas passiert nur dem HSV. Dass du in der 90. führst und in der 120. führst und jedes Mal mit dem Schlusspfiff das Gegentor und kriegst.
Bisschen die Lions aus Deutschland sozusagen. Wie die Detroit Lions in der NFL, ja. Ja, aber dann gestern natürlich die große Überraschung am Fußballspieltag, dass Bremen gewonnen hat gegen Augsburg.
Wow.
Fand ich verrückt. Augsburg war ja gut drauf. Ich dachte, darum geht's. Nein.
Also, die große Überraschung war, das Geile ist, pass auf, ich habe damit gerechnet, dass Bayern hoch gewinnt in Frankfurt, weil die letzten Spiele von Frankfurt ja allesamt nicht so doll waren.
Hat auch jeder Frankfurt-Fan.
Hat auch jeder Frankfurt-Fan gedacht. Ich hatte 4 Bayern-Spieler in meiner Bundesliga-Elf. Und das Lustige ist, die haben alle trotz einer 1-5-Niederlage noch ordentlich Punkte gemacht. Kimmich hat über 20 Punkte gemacht. Das heißt, machst du normalerweise, wenn du 3-0 gewinnst. Ich weiß auch nicht, wie das gerechnet wird, aber gut, Kimmich hat ein Tor gemacht. Aber der hat, ein Spieler, der 1-5 verliert, kriegt never ever 20 Punkte normalerweise. Das heißt, ich hab's jetzt nicht gesehen, aber Bayern muss gar nicht so schlecht gespielt haben.
Nee, die haben auch den Expected Goals geführt. Also,
ja, eben.
Es ist nicht so, dass die, also die waren schlecht an dem Tag, sehr viele individuelle Fehler, dauernd da irgendwie, weißt du, wir haben immer hochgepresst, die Frankfurter, gerade in den ersten 30 Minuten sind da drauf gegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass du sagst, also das Ding ist halt, an einem schlechten Tag machen wir keins der 5 Tore. Das ist halt einfach so. Das waren alles besondere, also was heißt besondere Tore, aber es waren alles nicht so, die kannst du alle irgendwie machen, weißt du, aber wenn es scheiße läuft, dann machst du da gar keins von.
Ich fand das zweite Tor sieht Neuer, also die Abwehr auch, ne, aber sieht Neuer sehr schlecht aus. Der Kommentator sagt, ja, aus der Entfernung kann er nicht halten. Digga, das ist die Torwart-Ecke, der muss den da halten.
War das zweite Dina Ebimbe?
Ja, genau. Und dann durch Neuers Hosenträger quasi. Ja,
ja, das ist aber halt auch so ein Ding geht halt nur rein, wenn der Tag gut ist für dich. Ja, also ich meine, da kannst du Vorwurf machen, aber der geht halt durch 2 Abspielspieler, der stolpert da zweimal selbst über den Ball, der schießt den ja auch gar nicht.
Der stolpert
den da einfach irgendwie so komisch rein und Neuer kriegt den auch nicht mehr. Und das ist ja genau sowas, ne? Dann auch, das ist Larsen-Tor, es ist alles so Tore, weißt du? Die gehen halt rein an einem geil. Guten Tag.
Ja.
Die gehen aber halt auch genauso an einem schlechten Tag, geht da halt keiner rein und wir verlieren 0-3.
Aber Frankfurt ist echt so eine Pralinschachtel diese Saison, finde ich irgendwie. Also wenn ich an das Werder-Spiel denke, da waren sie so überlegen und so souverän, zum Beispiel. Und dann verlieren sie 4 Spiele, scheiden sang- und klanglos gegen Saarbrücken aus und schlagen dann Bayern 5-1. Alter! Was geht denn da? Unfassbar.
Also die Qualität ist halt da. Es fehlt halt so an einer Ecke. Ne? Wir hoffen ja die ganze Zeit auf den Wintertransfer. Wir wollen ja da viel einkaufen noch, weil die 140 Millionen von Kolo und Lindström liegen ja einfach da rum. Ne? Wahrscheinlich, keine Ahnung, kriegen wir wahrscheinlich gutes Tagesgeld oder so. Ich habe keine freaking Ahnung. Aber die liegen ja einfach. Also wir haben wirklich nichts damit gemacht. Ne? Und wir hoffen ja die ganze Zeit, dass wir da den Kader nochmal verstärken. Aber die Grundqualität ist halt schon da. Aber die sind halt noch nicht eingespielt. Die haben noch keine Konstanz.
Naja gut, aber die müssen eingespielt sein. Ich habe spielen jetzt quasi eine ganze Runde. Also da nicht eingespielt ist kein Argument mehr. Sorry.
Ja, aber du siehst doch bei Leipzig diese Unkonstanz. Die haben auch den Umbruch. Du kannst nicht erwarten, dass du... Ich meine, es ist nicht so, dass du den Kader umbaust. Und ich meine, das ist jetzt ja nicht ein High-Quality-Umbau. Das sind ja super viele junge Leute. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie jetzt hast dir eine Elf gebaut mit gestandenen Bundesliga oder Weltstars und jetzt müssen die performen. Das sind nicht alles super junge Leute. Guck dir
ja, aber das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Das eine ist, was du sagst, sie sind nicht eingespielt, die anderen, es läuft noch nicht so. Das ist, wenn die im Umbruch sind, ist doch klar, dass es nicht läuft. Aber das hat ja nichts mit diesen eingespielt zu tun oder nicht
ja,
eingespielt.
Was heißt eingespielt? Ja gut, eingespielt ist dann vielleicht der falsche Begriff. Ich genau. Sag nur, die haben sich halt noch nicht so gefunden aufgrund von mehreren Dings, dass sie halt eine super Konstanz an den Tag lesen. Ich finde, Leipzig bringt Ähnliches zutage. Leipzig hat auch sehr viel Licht und sehr viele Schatten und die sind ja auch einfach 8 neue Leute. Und teilweise denkst du, meine Güte, damit können die Meister werden. Und dann spielen sie da wieder so ein Rumpel-Game, wo gar nichts geht. Und ich glaube, das ist halt einfach sehr jungen Leuten geschuldet. Die haben mal unterschiedliche Tage irgendwie. Und wie gesagt, also wenn du dir unseren Kader anguckst, da laufen dann teilweise 7, 8 Leute rum, die letztes Jahr halt noch nicht zusammengespielt haben. Das meinte ich mit dem noch einspielen. Natürlich sind die jetzt trainingstechnisch und Co. eingespielt, aber da sind halt noch keine. Ich glaube nicht, dass da Abläufe sind wie von Xavi und Iniesta früher, weißt du? Das glaube ich halt nicht.
Okay. Aber sag mal ganz kurz, jetzt mal ganz kurz weg von Frankfurt. Wir sind wieder bei Bayern. Wir sind wieder dabei, dass die einfach nicht performen wie die Bayern. Das geht die ganze Hinrunde schon so.
Das ist so ein typisches Ding, das verlieren die sehr oft gegen Frankfurt und Gladbach, auch in ihren Top-Dings.
ja, stimmt. So,
Frankfurt,
Gladbach, das sind so die Angstgegner, ne? Manchmal als
wir haben mehr Heimspiele gegen Frankfurt, gegen Bayern gewonnen in der Geschichte als verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich meine, wir waren meistens
irgendwo. Aber es ist typisch, es ist immer Frankfurt oder Gladbach, wo sie diese Klatschen kriegen, ne? Das ist krass.
Aber gleichzeitig, ja, absolut. Und wie gesagt, das war jetzt gestern auch aus meiner Sicht, ja, die waren schwächer und ich finde, das war auch ein verdienter Sieg am Ende des Tages. Aber wenn du nach Expected Goals gehst, es kann genauso gut 3-1 für die ausgehen und dann schreit keiner Hand danach.
Ja, aber es ist doch diese Saison bei Bayern, also ich meine, ich habe gestern auf Instagram so ein Meme verteilt, irgendwie, wo du so einen Typen hinter dem Baum siehst, der sich gerade die Lippen leckt und steht da drunter irgendwie Hamann und Matthäus nach dem 5-1, so von wegen, die freuen sich noch, können sie wieder kontrovers sein und Bayern gegen Bayern schießen. Da warten die ja immer so drauf. Es ist diese Saison einfach so, dass Bayern mich noch überhaupt nicht überzeugt hat. In keinem Spiel, auch in der Champions League nicht. Das waren alles so Rumpelsiege, dass, wie du hast es mal so schön gesagt, das sind nicht die Bayern, wie sie normalerweise auftreten.
Ich finde, ich hatte jetzt langsam wieder das Bayern-Gefühl. So, das Dortmund-Spiel, ja, ich hatte das langsam wieder.
Ja, das Dortmund-Spiel war wirklich das einzige Highlight in dieser Saison. Wirklich, das
ja,
einzige.
Aber auch einfach, wenn du die Performance anguckst. Ich meine, die haben halt einfach zwei Unentschieden und 9 Siege vorher gehabt. Oder 10 Siege, keine Ahnung, also war ja absurd. Also es ist weiterhin absurd, was Leverkusen und Stuttgart auch und Dortmund und Bayern da treiben. Das ist völlig absurd eigentlich. Und dann hattest du halt auch ein paar Glanzleistungen, wie gegen Dortmund. Du hattest natürlich auch das 8-0 gegen Darmstadt und das 7-0 gegen Bochum.
Aber
ich habe schon das Gefühl, das wird sehr schwer für uns, die zu schlagen. Also vor allen Dingen natürlich nach den letzten Spielen. Wir sind ja sang- und klanglos in Saarbrücken untergegangen. Die waren ja einfach besser. Ja, nicht so, dass wir irgendwie, die haben ja nicht gemauert oder so. Also die haben schon ein bisschen gemauert, aber ist nicht so, dass die jetzt, dass du sagst, oh mein Gott, ist das unlucky, von unseren 200 Chancen ging keiner rein.
Ja, aber das kann doch nicht sein, dass du gegen den Drittligisten, der gegen den Abstieg spielt, irgendwie ausscheidest, sang- und klanglos, keine Chance hast. Und dann Bayern München 5-1 von der Platte fegst. Das gibt's doch gar nicht.
Es ist todeswild. Also wie gesagt, wir hatten halt aus meiner Sicht die Kurve so bekommen, ne, nach dem schlechten oder vergleichsweise schlechten Start. Ist ja alles gut. Also ich glaube, über die Tabellensituation beschwert sich keiner in Frankfurt. Also das ist halt okay. Wir sind immer noch Siebter jetzt wieder. Ne? Also mit dem Sieg sind wir Siebter. Das ist ein Schlagdistanz, sind 2 Punkte bis Hoffenheim, glaube ich.
Was fürs Torverhältnis getan gegen Bayern.
Und vor allem haben wir natürlich Leverkusen geholfen, weil die hatten eine schlechtere Tordifferenz und jetzt können die, ne? Wir wollen ja Leverkusen zum Meister machen.
Wollen wir?
Und ja, also ich will das schon, ja.
Ja, ich will das auch. Ich bin total bei dir. Ich meine das ernst.
Ja, und jetzt sind es nur noch 3 Punkte Unterschied. Das ist gar nicht so schlimm, weil die hatten ja ihre Monstersiege gegen Bochum und Darmstadt. Deswegen hatten die so eine absurde Tordifferenz, die Bayern. Und mit einem -4 kommst du da schneller wieder ran. Jetzt ist nur noch 3 Punkte Tore Unterschied oder so. Kann ja wirklich enden. Also, ist jetzt ein bisschen weiter.
Ja, aber also ich bin mir nicht so sicher, dass Leverkusen heute in Stuttgart gewinnt, weil Stuttgart halt auch so gut drauf ist.
So gut, Stuttgart, ja.
Ja, ja.
Naja, wie auch immer.
2-2 habe ich da heute. Ja.
Also ist halt einfach noch, gegen Hoffenheim, in Hoffenheim und Co., da hattest du so das Gefühl, dass du jetzt alles, auch gegen Heidenheim war es, glaube ich, das 2-0, ne? Das lief alles wieder gut und ja, dann war halt wieder der komplette Knick drin und das mit Saarbrücken war natürlich ein Desaster. War wirklich furchtbar, das anzugucken, vor allem, weil wir eigentlich im DFB-Pokal immer performen. Also immer in Anführungszeichen.
Aber, ja, weit kommen, ja.
Ja, wir sind da mal ausgestiegen gegen Waldhof irgendwie vor ein paar Jahren in der ersten Runde. Aber in der Regel sind wir eigentlich ganz gut im Pokal und das war ja gar nichts. Aber die geilste Geschichte im Pokal war ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war ja der Noel, ich habe den Namen vergessen, Fuitku oder so. Ich habe den nur im Live-Ticker gesehen, weil ich habe ja kein Sky und ich hatte gestreamt gleichzeitig. Ich habe das Spiel gegen Saarbrücken also gar nicht gesehen. Ich habe es nur im Live-Ticker verfolgt. Und dann sehe ich, dass Noel Fuitku eingewechselt wird. Also ich habe danach Highlights geguckt, ne? Aber ich habe nicht live gesehen. Und ich denke mir, what the fuck, wer ist denn der Noel Fuitku? Who the fuck ist das? Und dann denke ich mir nichts bei und dann wird er nach 6 Minuten mit Rot vom Platz gestellt. Und die Geschichte ist halt so ultra, also die ist so absurd in meinem Kopf, ich kann das nicht verstehen. Also Noel spielt in unserer zweiten Mannschaft, was ich jetzt mittlerweile weiß. Und der hatte Geburtstag an dem Tag und ach, wir waren ja eh schon 0-2 zu behind. Und dann wurde er eingewechselt, weil Topmöller dachte, meine Güte, das machen wir öfters. Ferry spielt ja jetzt auch immer häufiger, Nacho Ferry, ne? Das ist so unser Top-Talentstürmer irgendwie aus der zweiten. Der darf ab und an mal ran. Und dann gibt er ihm die Chance. Es ist sein Geburtstag, es ist DFB-Pokal, wir liegen behind. Der kommt in seinen ersten Profi-Einsatz aller Zeiten, der hat noch nie
und kriegt nach 6 Minuten rot.
Und kriegt nach 6 Minuten rot. Und ich denke mir, als ich das sehe so im Ticker, denke ich mir, ja gut, der war übermotiviert und ist irgendwo reingekrätscht. Das ist meine Theorie. Nee, das war eine Tätlichkeit. Der hat einfach wen getreten, so random. Und ich denke mir, wie kann man denn sowas machen?
Also übermotiviert? Meine, Fragezeichen.
Ja, aber das ist doch kein übermotiviert, wenn ich einfach irgendwen trete, random. Ich meine, das ist doch. Ich meine, wie willst du denn deine Chancen noch mehr kaputt machen? Weißt du, es ist ja nicht leicht, diesen Schritt zu machen von Amateuren oder von Talent zu Profi. Und dann kriegst du deine Chance und fliegst nach 6 Minuten im Pokal wegen der Tätlichkeit runter. So doof kann doch keiner sein.
Tja,
also, scheinbar doch. Völlig absurd. Ich habe gedacht, das ist übermotiviert, der ist irgendwo reingekrätscht, weißt du? Das war so meine erste Sense, ja, der ist zu spät gekommen und er wollte zeigen, was er kann und kriegt eine rote, dann macht ihm keiner einen Vorwurf, weißt du? Dann sagst du, ja, es ist richtig dumm gelaufen, das Profidebüt. Aber wegen der Tätigkeit, weil er irgendwie nach 6 Minuten auf dem Feld durchdreht und einfach hier in den Hintern tritt, basically. Der ist unfassbar, sowas.
Also, ist mir egal.
Den darf nie wieder spielen. Weg mit dem. Sowas
gut, ist ja so blöd. Ansonsten war das für mich gestern ein perfekter Spieltag. Ein perfekter Spieltag wird bei mir so definiert, Werder gewinnt, Bayern verliert, HSV verliert. Das ist für mich ein perfekter Spieltag. Und das passiert verdammt selten, weil Werder verdammt selten gewinnt, Bayern noch verdammt seltener verliert und HSV ja an der zweiten Liga auch nicht so oft verliert. Von daher war das ein perfekter Spieltag für mich. Ich habe komischerweise mit dem Werder-Sieg gerechnet gegen Augsburg. Obwohl Werder, und das wusste ich gar nicht, haben sie gestern gesagt, während des Spiels die 5 letzten Heimspiele gegen Augsburg verloren hat. Das ist also der Angstgegner von Werder zu Hause.
Deswegen hast du die so.
Ich hasse sie wegen Gielewitz, aber der ist ja nicht mehr da, dieser Unsympath-Torwart, zum Glück. Deshalb war das auch gestern nicht so ein Hassspiel. Der hat ja immer unsere Fans so provoziert. Und das war ein echt guter Auftritt von Werder. Und das ist das Spannende an Werder diese Saison ist, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Das heißt, die Spiele gegen sagen wir mal, Mannschaften, die im unteren Tabellendrittel beheimatet sind, da gewinnen sie zu Hause überraschenderweise. Das war jetzt jahrelang nicht so. Werder war gestern echt stabil, hat gut gespielt. Und ich hatte auch 2 Bremer in meiner Bundesliga-Elf, nämlich Weiser und Duxch. Und die haben beide irgendwie an die 20 Punkte gemacht. Also richtig gut. Richtig, Augsburg hat ja irgendwie 5 Spiele hintereinander gewonnen, glaube ich. Die waren richtig gut drauf. Die waren
richtig on fire, ja.
Und Werder hat die, also es war teilweise, die erste Halbzeit war offen irgendwie, so es ging hin und her. Werder hat dann das 1-0 gemacht und ich glaube, die Mannschaft, die das 1-0 macht, gewinnt auch und dann souverän das nach Hause gefahren. Zu 0 auch noch. Also ich war im 7. Himmel, das kannte ich gar nicht. Und ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Abstand. Das war aber auch wirklich ein wichtiges Game, weil du natürlich in den letzten Spielen er hat natürlich auch keine Chance gegen Leverkusen und gegen Stuttgart, die beide momentan unglaublich performen, ist halt klar. Aber trotzdem bist du natürlich, wenn dann die Abstiegszone plötzlich näher kommt, musst du natürlich irgendwie dann zumindest gegen die kleineren Mannschaften gewinnen. Und das hat Werder gemacht.
Ihr seid ja auch einfach furchtbar in diesem Jahr, statistisch gesehen, ne?
Also ja, stimmt,
das
stimmt.
Das ist ja einfach so. Ich hab in der Sportschau gesehen. Ich gucke gerne Sportschau mittlerweile wieder, damit ich nicht gespoilert werde immer und weil die YouTube-Highlights immer so spät kommen. Und da ist ja auch die Statistik, dass Bremen mit Abstand schlechteste Club in 2023 in der Liga ist.
Ja, also wir haben, glaube ich,
die haben ja nichts. Das ist irgendwie der 5. Sieg oder so, das Jahr oder so. Irgend sowas.
Ja, die Rückrunde, finde ich, ist immer schwierig. Also ja, das stimmt, aber die Rückrunde, da haben wir ja auch, da ging es ja für uns quasi um nichts mehr so richtig, ne? Weil wir so im Mittelfeld waren und das würde ich jetzt gar nicht so hochhängen, die Rückrunde. Aber die
so viel besser. Der macht halt daheim die Siege dann ab und an klar.
Ja, aber wenigstens machen wir die. Die haben wir in der Rückrunde nicht gemacht, ne? Also das ist halt, ich glaube, dass ich mit meinem Tipp zwischen 12 und 14 am Ende der Saison immer noch ganz gut liege. Ich glaube, das ist eine realistische.
Ich bleib weiter dabei, dass das knapp wird. Ich denke, Union hat jetzt sich komplett gefangen. Das sah schon wieder richtig gut aus.
Ja.
Der neue Trainer, der ist, glaube ich, auch ein richtiger Gott. Krass, wie sie ihn schon wieder so ausgebuddelt haben. Also seine Vita ist halt crazy. Das ist dieser alte Lautern-Spieler. Der dann irgendwo in jedem Land der Welt trainiert hat und überall eigentlich Erfolge hatte. Jetzt war als letztes in bei Galatasaray war er vorher oder Trabzonspor war er vorher und dann war er in, ich habe keine Ahnung, was weiß ich, irgendein
Serbien. Ist auch wurscht.
Und kam jetzt halt rüber und spricht ja Deutsch, spricht 6 Sprachen, ist so ein richtig emotionaler Typ, glaube ich, noch dazu. Ein bisschen lustig, glaube, der passt auch zu Union. Und die haben ja richtig schön Offensivfußball gezeigt. Das hast du ja noch nie gesehen von Union. Das war ja crazy.
Keine ja, für Ahnung, Werder ist das nicht so doll, dass die jetzt wieder gewinnen. Und ich glaube auch, ja.
Da sind immer noch die anderen dann, dahinter natürlich.
Da sieht Heidenheim, man aber auch. Darmstadt, genau. Ja. Da sieht man aber auch, dass so ein Trainerwechsel halt zumindest erstmal kurzfristig schon einen Effekt hat, ne? Und dass es halt dann auch irgendwie richtig war, zu sagen, okay, wir sind jetzt in der Einbahnstraße, wir haben alles versucht, es geht nicht, wir müssen jetzt den Trainer wechseln, ne? Das ist
ja,
halt. Das
war ja nicht so, es war ja Fischers Entscheidung, so wie es zumindest nach außen kommuniziert
wurde. Ja gut, aber jetzt getrennt ist ja getrennt. Wer jetzt dafür schuld ist ja wurscht. Aber man sieht ja, dass es einen Effekt hat und dass Union eigentlich nicht da unten in die Tabelle gehört, eigentlich, ne?
Nee, logisch. Ich sag nur, es war kein Vereinstrainerwechsel in dem Sinne, sondern Urs Fischer hat selbst gesagt, wahrscheinlich zusammen einfach, jo, ich glaube, das wird nix. Und das ist ja auch eine schöne Trennung gewesen, finde ich, genau wie bei Mainz. Und aber jetzt ist wer Neues da und das war wirklich schöner Fußball. Also das war mit toll gespielt, mit Gosens und Volland und so. Jetzt hat es geklappt irgendwie mit diesen Neuen, weißt du,
plötzlich,
wo du denkst, da ist mehr Qualität, da ist auch mehr, also reine spielerische Qualität ist da jetzt mehr und vielleicht ein bisschen weniger Kampf oder irgendwie so Arbeitertum oder wie man es nennen möchte. Auch wenn das natürlich beides jetzt nicht so die Starspieler sind, die, glaube ich, so Diva sein wollen, sondern die sind ja auch eher, die passen ja schon zur Union, aber ich glaube, die sind trotzdem spielerische Qualität deutlich besser, als der Durchschnitt Union-Spieler mal war. Und das haben sie gestern gezeigt. Also das war wirklich schön. Das hat mir sehr gefallen. Mal gucken, ob sie das durchhalten können.
Man darf gespannt sein.
Also wie das weitergeht. Nicht aus meiner Sicht. Das finde ich absurd. Mit dem Kader steigst du nicht ab. Das ist so wie Stuttgart letztes Jahr gefühlt. Damit darfst du einfach nicht absteigen. Und ich meine, jetzt sind sie auch schon raus da, weil die da unten ja alle keine Punkte machen. Das ist ja, da hilft dir ja ein Sieg, da bist du schon raus da.
Ja, das ist echt krass, ne? Das geht schnell. Ja, die werden auch irgendwo im Mittelfeld landen, keine Ahnung, wenn die jetzt, wenn die ihre Normalform in Anführungsstrichen bringen, dann geht's wahrscheinlich eher Richtung, keine Ahnung, 8 bis 10 so, in dem Bereich sehe ich die jetzt.
Und dann gab's
aber ja, für Werder,
du erst. Du.
Für Werder wird das natürlich Abstiegskampf sein, ne? Platz 14, 12 bis 14 ist ja Abstiegskampf, ganz einfach, ne? Das sind ja nur, wenn du 14 da wirst, sind ja nur 2 Plätze dazwischen, ne? Und wir sind auch nur 4 Punkte vom Abstiegsplatz. Also so.
Ja, eben. Also,
wir werden,
wenn die Tabelle
werden,
so aussieht, am 32. Spieltag seid ihr nicht sicher. Also so sieht das halt
genau,
aus.
Genau, genau. Dann haben wir irgendwie beide recht, weil 12 bis 14 ist einfach Abstiegskampf. Ja. So. Ja. Und das glaube ich auch, weil, ja. Der Vorteil, was mich immer optimistisch macht, ist, dass trotz der Tatsache, dass wir ziemlich böse Niederlagen dabei hatten, wir immer in unseren Heimspielen zumindest gegen die Teams, die unter uns sind, gewonnen haben. Das haben wir seit Jahren nicht mehr. Ne, also wir haben 4-2, wir haben in Heidenheim und in Darmstadt 4 Dinger gekriegt, haben aber dafür Köln, Union, jetzt gestern Augsburg und noch 1-2, die mir jetzt nicht einfallen, unten einfach zu Hause besiegt. Ne? Und das sind halt die wichtigen Dinger dann.
Aber Augsburg ist nicht unten, nur so nebenbei.
Ja, aber die gehören nach unten. Die haben jetzt einen Trainerwechsel gehabt und haben deshalb ein paar Spiele gewonnen, aber die werden sich da unten wieder eingrooven, da bin ich mir sicher. Also die gehören auf jeden Fall in die untere Tabellenhälfte. Das ist einfach so, vom Material auch her, der Spieler. Naja. Also lange Rede kurz, das ist ein geiler Spieltag aus Werder-Sicht, aus Frankfurt-Sicht und aus Paderborn-Sicht. Zwinker, zwinker. Schöne Grüße nach Hamburg. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Oder hast du noch irgendwas in Sachen Fußball, worüber wir reden müssen? Sag mal, hast du mitgekriegt, dass sich Hamann so darüber aufgeregt hat, weil unser Bundestrainer mit seiner Frau beim bei irgendeinem Spiel war? Klaes?
Hey Klaes. Hallo.
Das war harte News.
Hat ihn geschaut. Er ist weg. Er ist einfach weg, ne?
Du bist auch manchmal gefühllos. Das verstehe ich
schon. Ja. Klaes, was ist los? Da? Bist du wieder da?
Bin ich wieder da?
Ja, wir hören dich wieder. Komisch.
Keine Ahnung, was hier los ist. Discord hat mich einfach abgemurkst.
Ja.
Nee, hab ich mitbekommen. Fand ich völlig absurd. Bin doch scheiße,
dass
man mit seiner Frau da sitzt.
Wollte ich gerade sagen. Also, der Hamann ist auch wirklich mittlerweile der Moralapostel irgendwie so zu der Jan Böhmermann, das kann man nicht vergleichen. Aber der Moralapostel, was ist eigentlich sein Job? Der Experten, der Pseudo-Experten?
Ich weiß nicht, ich habe letztens ein Interview mit ihm gesehen, wo er auch sagte, dass er mit keinem der Chefs und so befreundet ist von diesen Clubs, weil er das einfach nicht möchte. Also generell, weil er auch so Sachen ablehnt, wo Rose mal mit ihm reden wollte und sowas, weil er sagt, nö, ich will einfach nur meine Meinung sagen. Das fand ich ganz sympathisch irgendwie, dass er halt.
Ja, ich erinnere mich, habe ich auch gesehen. Ja.
Dass er nicht irgendwie mit Uli Hoeneß da irgendwie beim Kaffeekränzchen sitzt und danach ihn nicht mehr kritisiert. Ich glaube, der sagt einfach, was er denkt.
Und ich kann das irgendwie mittlerweile akzeptieren. Er denkt halt nur einige Sachen ziemlich komisch. Ja. Also das mit Nagelsmann zum Beispiel finde ich halt absurd. Das ist mir doch, ich meine, das ist ja nicht so, dass der, ich meine, was macht ein Bundestrainer im Stadion? Ja, der guckt das Spiel an.
Ich glaube, Stuttgart gegen Dortmund, das Pokalspiel war das, ne?
Ja, ja, es ist ja völlig egal, welches. Es ist ja wurscht, da kann ja, ja egal wo. Ich sag mal. Ich meine, die gucken ja so viele Spiele, ob da jetzt seine Frau neben ihnen sitzt oder nicht. What the fuck? Ich meine, es ist ja nicht so deswegen, dass er, weil er jetzt da sitzt und dieses Spiel anguckt, wird er ja wohl nicht ein, also, das ist ja nicht seine Analyse. Das ist ja einfach nur, ich mache mir ein Bild von den Spielern, wer da neben ihnen sitzt, ist doch völlig scheißegal. Und ich meine, das kommt ja dann eh, weißt du?
Die, also der Kommentar war auch
zehnmal auseinander, ist ja absurd.
Das ist so albern. Er schrieb halt irgendwie, ja, unsere Nationalmannschaft steht das Wasser bis zum Hals und er macht einen Familienausflug. Ey, Digga, er ist bei einem Spitzenspiel und guckt sich das an. Es ist doch völlig irrelevant für die Rolle, die er hat oder für die Analyse oder die Lehren, die er daraus zieht, wer neben ihm sitzt. Also bitte. Sorry.
Absurd,
also
völlig absurd. Ja. Ich sehe ja auch Wohlfühlfaktor eventuell, kannst du ja machen. Wo ist das Problem? Also ich sehe ja auch nicht, was soll er da jetzt tun? Ist ja nicht so, dass er coacht und seine Frau irgendwie auf der Bank hat. Das wäre komisch, würde ich sagen. Aber ich meine, bei irgendeinem unbedeutenden Spiel in Anführungszeichen, also zumindest aus seiner Position heraus, wo er einfach nur ein bisschen scoutet und sich anguckt, wahrscheinlich was Undorf und Wirtz und Co. machen, ist ja völlig egal. Ist ja nicht so, dass er deswegen jetzt irgendeine große Entscheidung trifft. Die Spiele guckt er sich wahrscheinlich eh noch 10-mal in der Analyse an, weißt du? Also es ist ja, das ist ja nur so, ich glaube, es ist auch eher so ein, wie soll ich sagen, das ist eher so ein Prestigeauftritt immer, dass die Bundestrainer immer da sind. Das müssen sie ja nicht wirklich tun. Also ich glaube, da entscheiden sie ja nicht viel, weißt du? Also ja, völlig absurd. Aber ich wollte noch ganz kurz auf Heidenheim-Darmstadt kommen, das Topspiel des Tages sozusagen. Ja. ist ja unfassbar. Also Heidenheim gewinnt das Ding und alle drei Tore, Kopfbälle und alle drei Vorlagen von Jan-Niklas Beste.
Ja, der war in meiner Bundesliga-Elf. Der hat die meisten Punkte geholt.
Ja, das ist ja wirklich ein toller Spieler. Dass der überhaupt noch nicht für die Nationalmannschaft in Frage kommt, ist ja wild.
Oh, das ist ein Bremer, ne? Weißt du schon, ne? Der kommt aus Bremen, der hat bei uns in der Jugend gespielt, bei den Amateuren gespielt und den haben wir dann gehen lassen, weil er zu schlecht war.
Der ist aber schon Deutsch, oder? Der ist nicht Däne oder irgend sowas, ne? Der ist Deutscher.
Nee, der ist Deutscher. Ist Deutscher.
Ja. Ja, dass der gar nicht in die Frage kommt, weil da redet ja gar keiner drüber, dass der Nationalmannschaft spielen sollte, eventuell, ist ja nur deswegen, weil wir wirklich offensiv so überladen sind wahrscheinlich. Ja. Auf der Position ist ja doch schwer, ihn da reinzukriegen. Aber verdient hätte er das schon langsam. Das ist wirklich absurd.
Also der hat so drei 26 Punkte gestern gemacht und hat die meisten Punkte von allen Spielern geholt.
Also es sind da drei Assists, die er gemacht hat, wirklich zwei Ecken und eine Flanke, glaube ich, normal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und alle wirklich maßgenau auf den, also wunderschöne Flanken.
Der würde auch gut nach Bremen passen, der würde perfekt zu uns passen wieder. Wenn der weiter so spielt, kriegen wir den nicht, weil dann so ein Wettbieten losgeht, ne, um den.
Ja, nee, wenn der so weiter spielt, so jemand will ja jeder haben. Das ist ja einfach geil, dass da so ein, du hast jemanden, der die Standards tritt und mit so viel Gefahr und so viel Präzision. Und ich meine, wie viele Assists hat er das ja schon? Keine Ahnung.
Unglaublich viele. Ja,
10, 15 sein oder so. Und das für Heidenheim. Also der macht da eine Vorlage nach der anderen und macht auch im Spiel einen guten Eindruck, finde ich. Immer, wenn du Heidenheim siehst, dann ist das irgendwie die Niklas beste Party. Das, ja. Da ist nicht viel anderes. Kleindienst macht irgendwie nicht so einen guten Job in der ersten. Ja. Und das ist einfach toll. Und ich glaube auch, dass der zum Top-Club geht eher. Also nicht Top-Top, nicht Arsenal oder so, nein. Aber ich glaube schon, dass der...
Ich glaube, das ist auf jeden Fall seine letzte Saison in Heidenheim, ja, da kann man drauf wetten.
Sowas wie Wolfsburg, auch wenn die so Klasse halten. Weißt du, mit viel Geld und irgendwie, aber da sehe ich ihn schon. Oder Eintracht auch. Wir nehmen den, glaube ich, auch. Wobei wir haben Chaibi, aber trotzdem, wir nehmen den auch, ja.
Was tue ich von euch? Ja. Oh, ihr seid Menschenfreunde. Ja.
Wir haben das Geld, ja, ne?
Die Kohle. Ihr habt das Geld rumliegen. Ja. Ja. Mal gespannt. Also ich glaube, dass Heidenheim die Klasse halten wird, weil die ganz gut spielen, würde mich wundern, dass sie noch einbrechen oder so. Aber den Beste werden sie nicht halten können. Da bin ich mir relativ sicher. Der geht zu einem anderen, besseren Club. Naja,
wir haben das richtige Topspiel gestern gehabt. Leipzig-Dortmund. Leipzig-Dortmund verloren. Allerdings natürlich auch mit der roten Karte in der 15. oder so. Das ist eine Theorie der roten Kartenregelung, die schäbig ist.
Ist halt witzig. Elfmeter und Gelb oder Notbremse und keine Elfmeter, Freistoß und Rot, ne? Der Elfmeter hebt quasi diese Doppelstrafe auf. Das
ist ja auch richtig. Absolut. Ja. Aber ich finde halt auch so, ich meine, ich glaube, jeder würde lieber den Elfer nehmen. Das ist einfach der Fakt. Ja. Also an dem Punkt im Spiel, in der 80. nicht mehr, dann würdest du die rote nehmen. Und das ist ja genau das, was ich meine. Das ist ja irgendwie eine komische Bestrafung, die zu unterschiedlichen Zeiten komisch ist. Und Mats hat gesagt, ist seine eigene Schuld, klar. Aber ich meine, ist halt einfach dumm, dass das Spiel dadurch entschieden wird in einer gewissen Hinsicht. Aber Dortmund ist auch wirklich neben sich, ne?
Also ja, Dortmund ist komplett neben sich. Ich glaube auch, dass der Trainer das Ende der Saison nicht erleben wird. Da bin ich mir relativ sicher. Der wird
den Winter nicht überleben, glaube ich.
Meinst du echt, zu dem Winter ist er weg?
Ah, ich weiß nicht. Das ist ja wirklich. Ich meine, du musst ja einfach die Tabelle angucken und das sieht halt wirklich nicht mehr so rosig aus.
Also, Fünfter, ne, mit 10 Punkten, 10 Punkten hinter Leverkusen
schon. Das ist halt nicht Dortmunds Anspruch. Sie haben halt in der Champions League hat er sich so ein bisschen, DFB-Pokal sind sie ja auch raus, ne? Ja, klar.
Gegen Stuttgart.
Ja, genau. Und sang- und klanglos wohl gemerkt, also Stuttgart einfach 10.000 Mal besser. Was aktuell auch einfach so ist. Ich glaube, jeder würde sagen, Stuttgart ist aktuell die deutlich bessere Mannschaft als Dortmund. Ich glaube, was Terzic endgültig das Genick brechen wird, sind diese Spiele. Wie gegen Leverkusen. Ich glaube nicht mal die Ergebnisse unbedingt. Weil du kannst immer noch argumentieren, ja, immerhin läuft die Champions League gut, weißt du. Und das war ganz schön. Aber ich glaube einfach, dass das nicht das Selbstverständnis von Dortmund sein kann, wie sie gegen Leverkusen gespielt haben. Ich meine, das sah ja aus wie ein Absteiger. Also, der irgendwie mauert, um einen Punkt zu kriegen. Das war ja genau das. Also, das war ja nichts anderes. Und ich meine, was erwartest du von Dortmund? Von Dortmund erwartest du grandiosen Offensivfußball
rein. Ja, im Prinzip sind sie deutscher Meister, wenn sie nicht zu dämlich gewesen wären, ne? Also, von daher.
Ja, nicht nur das. Anspruch. Ich meine, einfach von der Spielanlage her. Das ist ja, kannst doch nicht als Dortmund da mauern. Wo soll denn das hinführen? Also, du kannst doch nicht wie Union spielen. Die spielen ja wie Union jetzt. Das ist also letzte Saison. Das ist ja, glaube ich, wirklich nicht das, was die Fans sehen wollen in Dortmund. Und ich meine, ergebnistechnisch in der Liga sieht es halt wirklich nicht schön aus. Also ja. 25 Punkte nach 14 Spieltagen für Dortmund am Platz 5. Ich meine, wir holen die bald auf und wir haben die schlechteste Hinrunde der Welt gespielt, vom Gefühl irgendwie, weißt du? Also, die sind 4 Punkte vor uns. Das ist schon wild.
Ja. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob sie ihn noch durch, also sie, der, wie du schon sagst, der das Gute ist, dass sie in dieser Todes-Champions-League-Gruppe irgendwie ja, Erster sind. Krass. Aber ja, sie spielen jetzt in dieser Woche zu Hause gegen PSG und wenn sie da verlieren, werden sie halt nur Zweiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in dieser Form aktuell gegen PSG einen Punkt holen. Das würde mich schon wundern, obwohl PSG lange nicht so stark ist wie in den letzten Jahren, finde ich persönlich. Aber
haben sie auch verdient, die Arschlöcher mit ihrem Kohle.
Haben sie auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass BVB da einen Punkt holt. Und dann sind sie nur Zweiter. Ich meine, es ist trotzdem Erfolg, in dieser schwierigen Gruppe weiterzukommen überhaupt.
Mega.
Ja, klar. Aber,
das war doch das einzige Lichtblick, ne? Also,
ja, genau. Das ist das Einzige, was Terzic auch aktuell rettet, würde ich sagen.
Sonst wäre das schon in der weg. Bundesliga, die haben auch eine Tordifferenz von +5 nur. Das ist ja weird für Dortmund-Verhältnisse, weißt du? Auch nicht so, dass sie irgendwen abschießen oder so. Nee, die verlieren einfach ständig, sehr häufig. Und am Anfang war es ja noch okay, da haben die Ergebnisse das noch getragen, auch wenn das spielerisch nicht so schön war. Da haben wir noch drüber geredet, wo ich sagte, viele Dortmunder sind nicht zufrieden mit Terzic und ich konnte das nicht verstehen an dem Punkt, weil die Ergebnisse eigentlich ganz gut waren, aber die sagten halt alle, die spielen wie scheiße. Und jetzt siehst du das langsam. Ja gut, wir müssen hart, ne?
Ja.
Es ist halt auch viel Qualität weg natürlich, ne? Wenn du Bellingham und Co. verlierst, ist dann. Und dann holst du halt so Leute wie Metscher und der ist immer verletzt. Weiß ne.
Ja, und Füllkrug. Der immer sein Tor macht, gefühlt trotzdem.
Job, ne? Der finde ich auch. Ja, absolut. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, was Füllkrug da macht. Das ist noch einer der besseren. Aber dann musst du halt trotzdem hinterfragen, warum ist Allaire dahin gekommen, wenn du dann irgendwann Füllkrug für ein paar Millionen holst und den einfach spielen lässt. Jetzt kannst du natürlich sagen, Allaire mit seiner Krebserkrankung, okay, aber nach der Krebserkrankung war er wieder in Form, jetzt ist gar nichts mehr offenbar. Muss man auch dem Trainer in einer gewissen Hinsicht
anpassen. Der ist aber schon wieder verletzt, also der kann gar nicht spielen, der war irgendwie auch schon wieder verletzt.
Ja, er war ja nicht verletzt und hätte spielen können, aber Füllkrug trotzdem vor ihm, ne, also, und die haben ja extra Füllkrug geholt, weil sie nicht mehr an Allaire geklaut haben, also ich weiß auch nicht, also auch alles wild da jetzt.
Das war auf jeden Fall nicht der schlechteste Move, ne, Allaire hat Dortmund so richtig, also am Ende der Saison hat er ein paar Dinger gemacht, aber gegen schlechtere Teams, also Allaire. Bisschen overrated. Naja. Ja. Gut, dann lass mal weg, bevor der Sascha komplett uns hier einnickt, wenn wir über Fußball reden.
Er ist schon lange weg. Hast nicht mitbekommen, der ist abgehauen.
Der ist abgehauen.
Echt? Ja, bin wieder da.
Ach so. Schon Pizza gegessen in Ruhe und jetzt ist alles wieder am Start. Lass uns kurz über PoE reden. Ich habe gestern ein Video gesehen von Asmongold, das hat mir natürlich Maris verlinkt, der ist ja so ein kleiner Asmongold-Fanboy, wo der sich PoE 2 anguckt und Asmongold komplett ausrastet, wie geil das ist. Man sieht irgendwie, wahrscheinlich ist es ein neues
PoE. Das war der Armbrustschütze, ne? Das war
genau.
Der Armbrust, ja.
Ja. Und das hat ihn sowas von gehypt. Und ich habe es geguckt und habe gesagt, ja, das sieht ja wirklich richtig toll aus. Und es ist nicht nur irgendwie das Gameplay, sondern es ist auch die Animationen. Und da hat das noch ein bisschen mit einem Bossfight in Diablo 4 verglichen irgendwie. Und das ist, also schon krass, wie gut das aussieht.
Ja, was sie da gezeigt haben, das war halt richtig cool, einfach weil da so viele Interaktionen sind, ne? Also weil du siehst halt diesen Mercenary, heißt der, glaube ich, in PoE 2 mit seiner Armbrust, der halt zigtausend verschiedene Synergien hat einfach, wo er irgendwie, dann halt diesen Skill nutzt und dann liegen dann halt Granaten auf dem Boden und mit dem anderen lässt er sie explodieren und dann friest er die aber ein und dann explodieren
genau,
die noch
härter oder was auch immer. Genau, du kannst aber eine andere Munition da reinmachen, ne?
So ja, war genau. Das. Also es war sehr weird für ein Hack'n'Slay zumindest, weil das eigentlich nicht, weil man es nicht so kennt aus Hack'n'Slay. Hack'n'Slay ist eigentlich ein Skill, klick ihn und go for it, ne? Oder zwei meinetwegen. In PoE war es, in PoE 1 muss man halt wissen, PoE 1 ist eine ganz klare Meta, es ist eigentlich nimmst du nur einen Skill. Ein Skill wird geboostet. Und das ist eigentlich sehr unüblich, dass du mehr als einen nutzt. Du hast halt noch einen Mobility-Skill und ganz viele Auren und sowas um dich rum, aber die klickst du halt nicht aktiv. In der Regel ist dein typisches PoE-Playstyle immer, du rennst über die Map oder springst über die Map in der Regel und spammst einen Skill. Ja? Und das ist halt ganz, ganz anders, was PoE 2 da versucht, offenbar. Deswegen ist es auch besonders, was du da gesehen hast, weil du das so nicht kennst eigentlich.
Ja. Also ich fand es da gut aus, irgendwie auch. Sie haben ja auch gezeigt, wie du die Munition wechseln kannst und dann hast du zum Beispiel Eismunition, dann freest du sie und dann hast du Munition, die so eine Pumpgun oder irgendwas, die so, ja, so, ich weiß nicht, das richtige Wort da nicht für. Aber also auf jeden Fall wechselst du die Munition und kannst dann unterschiedliche Sachen da machen. Das sah sehr gut aus. Es fühlte sich für mich nur so irgendwie, wie du schon sagst, es passt nicht so zum Hack and Slay, es passt nicht so zu dem Fantasy-Setup, fand ich. Das war so die einzige Kritik, aber es sah großartig aus. Man hatte irgendwie Lust, es selber zu spielen und also erstmal, ich habe erstmal Gott noch nie so gesehen. Der ist komplett ausgerastet. It's so fucking good, hat er die ganze Zeit gesagt, ne?
Ja, ist natürlich auch ein bisschen Schauspiel dabei bei Asmon immer, ja, aber ja. Weil er natürlich aktuell die vier haten möchte, was ja auch absolut legitim ist.
Ja, klar, ist es. Ist eine Beta.
Aber, ne, das ist natürlich diese übertriebene Sache, das jetzt so krass zu hypen, kommt halt daher, dass er dann die ganze Zeit sagen kann, Diablo 4 kann all das nicht. Was ja auch stimmt. Und ja. Ne, und dann kannst du es natürlich so darstellen und dann kannst du halt auch sagen, hey, guck mal, PoE 2 hat dann nicht mal mehr eine schlechtere Grafik, was ja für einige Leute der Dealbreaker mit PoE ist, wie ja. Bei dir.
Ne, wo bei mir. Du
sagst, es fühlt sich nicht gleich an.
Nicht nur die Grafik, sondern das ganze Spielgefühl war bei PoE 1 einfach nicht so. Ah, okay.
Und dann meine ich, und dann sagt er halt in dem Video dann die ganze Zeit, ja gut, guck mal, das ist jetzt auch besser in PoE 2. Und ich bin auch der festen Überzeugung, 1000%, dass PoE 2 ein deutlich, deutlich besseres Spiel sein wird, als was Blizzard jemals hinkriegen würde heutzutage. Das, ich glaube einfach,
dass aber da so es ist halt wieder ist. Das Problem, dass du halt wahrscheinlich dass du ewig brauchst, um da reinzukommen und dieses Spiel zu verstehen, weil es einfach so umfangreich ist. Es ist halt einfach, da bin ich mir relativ sicher, es wird einfach kein Casual-Game, ne?
Halt immer die Frage, was du willst, ne? Ich meine, ja, genau. Wie viel Zeit du jetzt zum Beispiel investiert hast in Diablo 4?
Ja.
Mit der gleichen Zeit in PoE wärst du ein akzeptabel fortgeschrittener Spieler eventuell, der zumindest eigentlich alle Mechanics versteht und halt im Crafting vielleicht noch nicht gut ist und Co., aber der die meisten Sachen verstehen würde. Ist halt nur die Frage, wie leicht kommst du rein? Und das wollen sie in PoE 2 ja leichter machen.
Ah ja. Okay.
Also, das ist zumindest der Plan, dass das alles ein bisschen einfacher wird offenbar. Das sieht man auch schon an den Skills hier, wie sie die umsetzen wollen, weil die ja sehr kompliziert sind in PoE auch. Also das stimmt. Für neue Spieler, weil du dann die linken und also egal. Das sieht alles ein bisschen überschaubarer aus und ich glaube, das ist auch der Plan. Und PoE 1 bleibt ja, von daher können sie jetzt auch mit PoE 2 noch vielleicht casual-freundlicher werden, weil sie halt immer noch sagen, ja gut, PoE 1 behalten wir ja für die richtigen Tryhards. Vielleicht können wir ein bisschen in PoE 2 runtersetzen. Das ist halt immer, das ist halt eine Ideologiefrage, weil Chris Wilson und Co. ja dahinter stecken. Und die halt ihr Spiel bauen. Also, die wollen halt ein Spiel für sich haben, mehr oder weniger. Das willst du ja eigentlich von Spieleentwicklern, ne? Weil du sagst, dann haben die halt auch wirklich Liebe da drinne und bei PoE hast du halt zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, die spielen das auch selbst. Bei einigen Sachen vielleicht nicht, bei einigen Sachen sind ein bisschen komisch teilweise, aber ich glaube, Chris Wilson ist halt einfach ein, ja, ich weiß nicht, der quält sich gerne, glaube ich. Und der hat die zwei Erinnerungen und Co. und dann möchte dieses Grinde und so dann teilweise auch haben und er redet ja immer von der Schwere, die er fühlen will im Spiel. Dass du halt viele Sachen aufsammeln musst zum Beispiel. Wenn du die einfach ins Inventar gibst, sagt er, fühlt sich's nicht gleich an. Das kann nicht jeder verstehen, aber es stimmt schon in einer gewissen Hinsicht, ne? Wenn alles einfach in dein Inventar reinflattert, dann fühlt es sich nicht an, wie wenn du ein besonderes Item aufhebst, sozusagen. Und das sind so Sachen, die Chris Wilson macht, die werden sich nicht ändern, aber ich denke, es wird ein bisschen anfängerfreundlicher, ja.
Also, es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich auf jeden Fall reingucken werde. Und ja, Diablo 2 ist meiner Ansicht nach immer noch im Early Access oder in der Beta vom Gefühl her. Und ich bin immer noch optimistisch, dass es wird irgendwann, aber es wird halt doch ewig dauern, bis es wirklich ähnlich wie Diablo 3, wobei Diablo 3 sich nie so krass in der Beta angefühlt hat wie jetzt Diablo 4. Naja, ansonsten hast du mir heute ein Video verlinkt,
Das war vor 3 Tagen.
Das war vor 3 Tagen, really?
Naja, am Freitag oder so, ja.
Ich habe es jetzt heute erst gesehen. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich den ganzen Samstag gar nicht online war. Kannst du kurz erklären, weil ich hab's echt nicht gecheckt. Worum ging es da?
Ja, ich habe gezeigt, was, also generell haben wir eine der wahrscheinlich, ich spiele die PoE League nicht so richtig, ich spiele sie ein bisschen. Das ist das erste Mal, dass ich nicht komplett committe, weil ich immer noch mit TFT beschäftigt bin. Und ich spiele so ein bisschen Offstream und so ein bisschen, wenn ich keinen Bock mehr auf TFT habe, aber ich bin nicht wirklich richtig drin. Aber es ist eine der besten Leagues aller Zeiten offenbar, weil die League-Mechanik richtig cool ist und weil eine der liebsten Mechanics mit Ultimatum wieder zurückkam, was die Leute seit 2 Jahren fordern. Und weil ganz viele Skill-Games drin sind, neue und also ganz, ganz viele neue Skills. Und aber eine der coolsten Sachen, die ich fand, war halt aus dem Supporter-Pack. Und zwar, das neue Supporter-Pack ist folgendes. Also Supporter-Pack kann man sich so vorstellen, dass... Bitte?
Ist das ein Battle-Pass sowas, oder?
Nee, das Supporter-Pack, das kaufst du. Das heißt ja Supporter-Pack, das ist wirklich ein Pack, um die Devs zu supporten. In der Regel kriegst du halt einige coole Cosmetics dafür, Skins und so weiter. Und zahlst, ich glaube, das ist das 4800er-Paket. Ich glaube, das ist 50 Euro oder so. Gibt noch deutlich teurere, gibt bis zu 500, 600 Euro. Das machen die Leute wirklich, um das Spiel zu supporten. Also, ne, das ist jetzt nicht, das ist ein Supporter-Pack. Und das bringt ja auch nicht viel. Bringt ja auch ein bisschen Currency, dann kannst du Stashes mitkaufen und so weiter. Kannst du halt machen, wenn du zufrieden bist mit ihnen, basically. Und was sie da diesmal drin haben, ist halt was Neues. Und zwar haben sie, okay, man muss erstmal verstehen, was PoE da macht. Also PoE hat halt Maps im Late Game. Maps sind das gleiche wie in Diablo 4, die Signals, heißen die, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, du weißt es. Wie heißen die Dinger, wo du reinläufst? Und die machst dann mit Level 20 und dann, ne, und am Ende.
Also die Albtraum-Dungeons halt, ne?
Albtraum-Dungeons, genau. Okay, also, ja, oder Rifts in D3 wahrscheinlich, ne? Genau. Und in PoE sind es halt Maps. Und Maps gehen eigentlich bis Tier 16. Und Maps haben bis zu 8 Modifier drauf und sind immer ein verschiedenes Layout, haben einen speziellen Boss und so weiter. Und was sie jetzt in dem Supporter-Pack eingebaut haben, in dem neuen, ist Waldos Puzzlebox. Das habe ich dir verlinkt gehabt. Und Waldos Puzzlebox ist folgendes, du kaufst dieses Supporter-Pack und dann kannst du in so einen Webbrowser gehen und kannst dir eine eigene Map anfertigen, das ist dann eine Tier 17 Map, die gibt's sonst gar nicht im Spiel und da kannst du spezielle Sachen drauflegen, zum Beispiel was soll droppen, in diesen Maps droppt eine spezielle Unique vom Endboss, also eine spezielle, die es gibt, ne? Sowas wie die seltensten Items halt im Spiel. Und du kannst einen Text hinterlassen mit irgendeinem Zitat von dir oder irgend sowas in dieser Map. Und du gibst denen halt die ganzen Mods drauf. Und da sind halt wirklich absurde Mods dabei. Also, eine davon ist, wenn du in dieser Map stirbst, wird dein Charakter gelöscht. Das ist eine der Mods, die du draufgeben kannst, wenn du Bock hast. So. Und gibt's auch ganz normale Sachen. Und da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Und dann kannst du diese Map selbst designen, in so einem kleinen Selbstdesign-Builder halt im Webbrowser. Und dann ist die im Spiel. Und zwar gibt's da jetzt halt ein neues Item, was droppen kann. Das ist Waldos Puzzlebox. Die kann droppen. Die wird scheiße selten sein, weil die Rewards, die du da reingeben kannst, sind absurd. Und dann öffnest du diese Box, wenn du die getroppt hast im Spiel. Und dann ist eine dieser von der Community kreierten Maps da halt drinne. Und dann kannst du die laufen. Oder du verkaufst sie lieber, weil ich glaube, die wenigsten Leute wollen die selbst laufen. Vor allem, wenn dann da halt draufsteht. Ich meine, Menschen sind Spielkinder, ne? Die meisten werden halt sagen, wenn du in dieser Map stirbst, wird dein Charakter gelöscht. Also es das heißt dann, er wird gevoidet, aber das ist basically gelöscht. Der ist dann nicht mehr auf dem Standard-Realm. Der ist einfach weg. Von daher, wenn du da drin stirbst, ist vorbei. Und das werden dann halt die High-End-Leute und Streamer und Co. laufen maximal. Normale Leute eher nicht. Und ich fand das, ich hab das einfach dir gezeigt, weil ich es eine super lustige Idee finde. Dass du halt der Community solche Tools an die Hand gibst, ne? Dass sie wirklich sich im Spiel verewigen kann. Das machen sie eh schon lange mit ihren Divination-Cards und Co., die du einsenden kannst. Aber hier jetzt nochmal besonders, weil es dann einfach so ein cooles Late-Game-Dings ist, weil du wieder so einen Chase-Drop drin hast, was PoE ja sehr gut macht, der jederzeit droppen kann, ne? Weil es dann wirklich so eine unendlich teure und seltene Sache wieder ist. Und davon haben sie ja Dutzende mittlerweile. Und deswegen habe ich dir das gezeigt.
Okay, spannend.
Gut erklärt.
Sehr gut erklärt.
Das klingt irgendwie, als würden da Leute arbeiten, die ein Minimum an Fax geben.
Ein was?
Hab ich auch nicht verstanden.
Ein Minimum an Fax.
Hä?
Sorry. Das ist Englisch. Die sich kümmern.
Ach so. Okay.
Die ein Minimum sich interessieren für das, was sie eigentlich machen.
Ach, die einen Fax geben. Jetzt verstehe ich's.
Jetzt habe ich's auch verstanden.
Ja, sorry, lost
in translation. Ich habe Fax immer verstanden. Ein Fax.
Ich dachte auch. Wer will denn hier faxen? Sind die verrückt? Das sind doch nicht deutsche Bürokratie.
Das Plural. Die geben eine kleine Anzahl an Fix.
Ja, das ist okay. So, wieder so eine schöne Sache, die du einfach hast und wo du dir jetzt natürlich, keine Ahnung, wenn du die irgendwann droppst, bist du halt so happy damit. Ne? Das ist, und das machen sie halt so gerne. Und so Sachen
Finde ich einfach geil. Also ich habe überlegt, ob ich das Supporter-Pack dafür kaufe, weil ich auch gerne Map designen möchte. Das machen sie natürlich auch clever. Aber es ist ja auch eine coole Sache. Bist im Spiel verewigt für immer. Wird nicht jeder finden, wird es ganz selten mal geben, aber es ist ja trotzdem einfach eine coole Sache, die jeden happy macht und keinen unglücklich macht, wo sie wieder nachgedacht haben. Ne?
Ja, schön. Ich
werfe das mal nach.
Es wäre schön, wenn Blizzard ein bisschen was davon klauen würde, ne? Und nicht irgendwie.
Nächstes ja. Update, Blizzards Puzzlebox. Let's go.
Ja, aber das wäre doch besser, als kein Content zu haben wie aktuell. Also ja, ich verstehe auch sowieso nicht, warum Blizzard nicht mal anfängt zu klauen. Sie haben auch der Dragonflight, das Drachenfliegen, haben sie aus Guild Wars 2 geklaut. Das weiß ich jetzt, weil ich diese Woche mal in Guild Wars 2 reingeschaut habe. Da darf haben man sie
das
mal.
Nicht verwechseln, ne? Nur so nebenbei. Das ist jetzt nicht wirklich Content, den du machst. Also das wird sehr, sehr selten sein. Wahrscheinlich. Also von dem, was ich gesehen habe bisher, würde ich schätzen, dass du wahrscheinlich nie eine Puzzlebox siehst, als normaler Spieler. Nur so nebenbei. Also das muss sehr selten sein, weil halt da absolut, also da sind halt die teuersten Items der Welt, kannst du da reinbauen. Und umso schwerer die Mods sind, umso wahrscheinlicher ist, dass die da rauskommt. Es ist genau andersrum, als du erwarten würdest. Weil das Ding halt so selten ist, da soll eigentlich immer ein geiler Reward drinne sein auch. Und die wird sehr selten sein. Das ist jetzt nicht wirklich Content, den du jeden Tag machen kannst oder so, ne? Das ist einfach nur ein Chase-Drop wieder. Sowas wie du mit deinen Unique-Items in Diablo 4. Wo du irgendwie ein spezielles Unique-Item brauchst, davon gibt's halt sehr viele in PoE, die aber in der Regel nicht wirklich Build-Enabling sind, sondern halt diese finalen Ziele in deiner League sind. Und vielleicht ist es jetzt für viele Leute halt, das muss man halt verstehen, in der Regel quittest du halt irgendwann eine League in PoE, das machen die meisten Leute, kein Mensch spielt eigentlich 3 Monate oder 4 Monate durch. Und die meisten Leute machen halt am Ende irgendwas Absurdes mit ihrem Charakter. Geben alle ihre Currency aus, um irgendwas zu gamblen in der Regel, ne? Und das wird halt eine der neuen Sachen sein, die Leute am Abschluss machen. Die laufen dann einfach eine Map. Wenn sie sterben, ist der Charakter gelöscht. Das finden sie bestimmt geil. Also sowas ist dann, glaube ich, eher das Ziel, weißt du? Mhm. Ist halt jetzt auch kein Content im eigentlichen Sinne, wo du jetzt sagst, oh, jetzt kann man 200 Stunden mehr spielen. Das ist nicht der Fall.
Aber es gibt ja genug Content. Das ist halt das Ding.
Und ja, klar.
Nach wie vor ist die Frage, warum Blizzard nicht einfach mal, ja, ich will nicht sagen, bei PoE sich bedient. Aber es wäre schön, wenn sie einfach. Es gibt ja so viele Mechanics, die sich durchgesetzt haben in Hack and Slays. Und sie machen ihr eigenes Ding, sie sind Blizzard und ja, ich bin ja wirklich jemand, der das Spiel wirklich gerne gespielt hat. Ich war in dieser Season in Diablo 4 nach 2 Wochen durch, weil mein Char war Level 100. Ich habe 200 Duri-Runs gemacht und dann ist es auch gut. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, mehr kannst du nicht von der Season erwarten, aber kann man halt schon. Wie es PoE ja auch mal vormacht, irgendwie.
Er weiß ja nicht, wie viel 2 Wochen für dich spielzeittechnisch sind. 2-3 Wochen ist auch im PoE relativ normal, muss ich dazu sagen.
Ja, aber für Core-Spieler, ne? Ich kann ja gar nicht so viel spielen.
Ja, klar.
Ja. Ja,
ja, also 150 bis 200 Stunden ist pro Season bei mir ungefähr in der Regel. Oder vielleicht 300, wenn es eine gute ist in PoE. Dann ist auch vorbei irgendwann. Aber einfach, weil ich fertig bin.
Ja. Gut. Naja, aber ich glaube, das kannst du nicht vergleichen von den Stunden, die ich investiert habe.
Ja, klar.
Weil gerade in der zweiten Season wurden die Charaktere ja wie viel Prozent? 40% schneller, von 70 auf 100 oder so. Also es ging sehr viel schneller als in der ersten Season. Also ich habe sehr viel weniger gespielt als in der ersten Season. Obwohl ja eigentlich mehr Content da war. Naja, wie man auch sagt, ich will ganz kurz von Guild Wars 2 berichten, weil mich in letzter Zeit immer wieder Leute angeschrieben haben, gesagt haben, guck mal in Guild Wars 2 rein. Das ist sehr viel besser geworden. So, und ich habe damals zum Release gespielt. Das Geile ist, die Gilde gibt es immer noch. Just Incredibles hieß die. Ich weiß nicht, ob du auch dabei warst, Clays. Da haben wir als
Guild Wars 2 gespielt.
Okay. Als Guild Wars 2 rauskam, haben wir das ja in irgendeiner WoW-Nacht oder in irgendeinem Late-Game oder irgendeiner Show haben wir intensiv Guild Wars 2 gespielt. Haben da auch eine Gilde gegründet. Das Geile ist, die Gilde gibt es noch. Da sind 150 Leute drinnen, die alle so zwischen 9 und 11 Jahren nicht mehr online waren. Das siehst du nämlich drinnen. Und das Geile ist, Guild Wars 2 sieht komplett anders aus. Es ist ein komplett anderes Game. Also die haben ganz viele Add-ons und Erweiterungen da drinne. Das Spiel ist fast genauso alt wie Blizzard. Und sieht von der Grafik her jetzt auch nicht schlecht aus.
Blizzard?
Was? Wie WoW meine ich. Wie WoW.
Oh, das stimmt aber nicht. Kam 5 Jahre später raus.
Oder? 5 Jahre, echt? Ja, stimmt, ungefähr. Sagen wir es ungefähr. Also ich weiß, dass es am Anfang echt nicht geil aussah. Und jetzt sieht's nicht schlechter aus als Retail. Also die Grafik ist total okay. Die haben wirklich viel an dem Game gemacht. Und es ist ja auch Free-to-Play, ne? Es kann ja jeder reingucken, ohne Geld auszugeben. Die Add-ons kosten halt was. Und dann gibt's halt auch so viele optische Sachen und so weiter. So ein bisschen die Idee vom PoE so dahinter, dass die Leute halt irgendwie in jeder Season sich optischen Kram kaufen können, um zu supporten und so weiter. Und ich war ganz, ganz positiv überrascht davon. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, das werde ich jetzt intensiv weiterzocken. Aber es hat echt Spaß gemacht. Also ich bin jetzt ungefähr Level 20 und du levelst halt so schnell, das ist echt geil. Du hast ein anderes Level als in WoW. Du hast nicht diese klassischen Quests, sondern du hast so Gebiete, wo so ein Questgeber ist und wo du halt, ja, wie soll ich sagen, eine übergeordnete Quest kriegst, die du so. Also es geht auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller. Du kriegst mit Level 10 schon dein Mount und die Klassen fühlen sich echt gut an. Ich spiele einen Hunter, wie ja eigentlich immer, irgendwie in irgendwelchen neuen Games. Und es ist überraschend gut. Und das Geile ist, mir ist das Dragon Riding aufgefallen und da muss ich sofort an Blizzard denken. Und das haben früher auch schon, oder als Dragonflight rauskam, haben das viele gesagt, das Drachenfliegen haben sie bei Guild Wars geklaut. Und es ist wirklich exakt so. Sie haben also gerade die ganze Mechanik dahinter und so, das ist wirklich 1:1 von Blizzard in Dragonflight übernommen worden. Was ja eigentlich mal positiv ist. So diese Arroganz, wir sind Blizzard und wir übernehmen nichts von anderen Spielen. Würde ich mir im Hack-and-Slay-Bereich auch von denen wünschen. So. Also für alle, die ein bisschen WoW-müde sind und sagen, oh, ich spiele jetzt nicht den 20. Twink, schaut mal bei Guild Wars 2 rein. Das ist überraschend gut. Und wirklich eine gute Alternative.
Das ist lustig. Das habe ich vor ungefähr 3 oder 4 Wochen habe ich es installiert und wieder gespielt mit Luki. Auch nur bis so Level 15, 20. Habe ich seit, keine Ahnung, Ewigkeiten nicht. Das ist lustig. Ich habe es völlig, weil er gesagt hat, komm, lass mal wieder spielen, haben wir uns neue Charaktere gemacht und gespielt. Und ich sehe es genauso eigentlich. Es sieht wirklich gut aus. Spielt sich schön soft und smooth. Die ganze Itemisierung und alles hat echt Spaß gemacht. Also ich habe nicht weitergespielt, Ultimately, aber es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, bei mir ist es auch so. Also mir hat es auch Spaß gemacht, aber ich habe auch irgendwie nicht den Drang, jetzt weiterzuspielen. Das ist ganz komisch. Also diese 20 Level, die gingen auch wirklich so schnell. Max, ich habe auch, mir hat ein Community-Mitglied halt ein Key geschenkt für die letzten beiden Add-ons und so weiter. Und da ist dann auch ein Boost auf Level 80 dabei, nur das macht ja keinen Sinn, wenn du das Spiel nicht kennst, auf Level 80 zu boosten. Und daher habe ich halt von vorne angefangen. Und warum ich keine Lust habe, weiterzuspielen oder intensiv weiterzuspielen, ist mir auch gar nicht klar, weil es echt Spaß gemacht hat. So.
Ja, MMO, ich hab immer gesagt, dass
Commitment.
Ich habe immer gesagt, dass Guild Wars 2 das beste Leveling war, was ich je gesehen habe, also damals wohlgemerkt, weil ich hatte noch nie ein MMORPG, bis Lost Ark kam. Lost Ark fand ich noch besser, aber Guild Wars war absolut geil beim Leveln. Das hat mir so Spaß gemacht damals, weil es. Aber das Problem ist, als ich fertig war, gab es kein Late Game, deswegen haben alle aufgehört, glaube ich. Also wie meistens irgendwie. Aber da gab es ja nichts mehr zu tun, außer irgendwelche komischen. War das nicht das mit den Jumping Puzzles und Co. auch, Guild Wars
2? Genau.
Doch. Ja. Das gab's da ja nichts Sinnvolles. Aber das Level an sich hat mega Spaß gemacht mit diesen ganzen World-Events und Co. Das war damals ja noch nicht so verbreitet. Diese ganzen dynamischen Events, die heutzutage Standard sind, die gab's damals. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe in dem Ausmaß, wo du ständig in irgendwelche lustigen Events reinläufst aus Versehen und halt nicht die Quest annimmst, töte 10 Wölfe und gehst zurück zum Questgeber und gibst
es ab.
Sondern du rennst da durch die Welt und irgendwelche Sachen passieren und ein bisschen Dynamik drinne. Das hat mir sehr gefallen damals, aber dann war ich fertig und dann war's vorbei.
Ja.
Für am meisten wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, warum ich keinen Bock habe, weiterzuspielen. Es hat echt Spaß
gemacht. Es ist schwer, wieder in sowas zu kommen. Es ist schwer, wieder Hype dafür zu empfinden, für so alte Spiele, wenn du nicht eine richtig große Zuneigung dazu aufgebaut hast, glaube ich. Das kommt mir schwer vor. Auch wenn es Spaß macht. Ich glaube, das ist einfach, weißt du? Du brauchst da irgendwie eine Bindung zu und das müssen andere Leute auch spielen und das muss, also im großen Ausmaß. Und ich glaube, sonst macht das alles keinen Sinn.
Ja, ich wundere, dass es noch gibt, wenn ich ehrlich bin. Ein sozialer Event.
Ja, genau, ne. Das muss, Guild Wars 2 ist halt so belanglos, also in der generellen Wahrnehmung, dass die meisten gar nicht mehr wissen, dass es noch läuft, glaube ich.
Also ich habe am Freitag gestreamt, ich war der Top-Streamer in Guild Wars und die hatten zusammen 1100 Viewer. Komplett. Zusammen.
Ja.
Also es ist tot.
Mehr als Diablo 4 wahrscheinlich, aber. Ja. der musste sein.
Ja. Nee,
aber es ist ja ist wirklich so lustigerweise. Nur. Ich glaube, MMORPGs brauchen das halt. Die brauchen so ein bisschen Hype, immer dabei. Das muss so groß sein irgendwie. Wenn das nicht mehr groß ist, dann verliert das viel an Reiz, finde ich. Wenn die Welt dann ein bisschen leer ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt war für euch.
Komplett leer. Ich habe gar keinen anderen Spieler gesehen.
Ja. Dann nimmst du halt alles Flair raus. Beim Guild Wars 2 Release war es ja wirklich groß, vergleichsweise. Da war ja alles voll. Also bist du jedem Event gelaufen, da standen 20 Leute im Kreis und haben auf irgendein, was weiß ich, Erdelementar draufgehauen oder was auch immer das war. Und überall waren Leute, überall hat es gewuselt. Und ich glaube, wenn du das rausnimmst, wenn die Welt tot ist, großes Problem.
Für alle, die mal sagen, sie wollen reingucken, ihr könnt es gerne machen. Ich habe am Freitag, wie gesagt, gestreamt. Und ich hatte 2 Leute aus der Community dabei, die sehr aktiv in dem Game sind und auch irgendwie den Durchblick haben. Und die haben mich dann zu so einem großen World-Event geleitet und ich habe dann so ein großes Feuerelementar gekillt, was ich sehr, 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 sehr unübersichtlich fand, so diese Massenevents. Es wurde dann auch so ein Video gelinkt in dem Blogantrag auf meinem Blog, wo man dann gesehen hat, irgendwie diese fetten 40 gegen 40 Ream versus Ream Schlachten oder so, nee, Ream versus Ream nicht. Also 40 gegen 40 Leute auf jeden Fall. Das sah sehr fett aus, aber auch wieder mega unübersichtlich. Also das Spiel ist gerade irgendwie, wenn du so mit großen Mengen an Spielern unterwegs bist, sieht das sehr, sehr unübersichtlich aus. Aber ja, also ist es auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn ihr mal sagt, ich kann WoW nicht mehr sehen, ich will mal wieder ein anderes MMO spielen. Ich kann das nur unterstreichen, was Enklaes gesagt hat. Das Level macht sehr, sehr viel Spaß. Wirklich. Ja.
Hab damals auch schon. Ich fand das geil damals.
Ist also gut designt. Ist wirklich gut designt.
Bis Lost Ark habe ich keine bessere Level Experience in irgendeinem MMORPG gesehen. Nie wieder. Also Lost Ark hat's abgelöst. Lost Ark fand ich ja überragend, aber sonst kann ich mich ja nichts erinnern. Vor allem, wenn du dann so Sachen hattest wie Aeon, was eigentlich nur ein Asia Grinder war, wo eigentlich nichts zu tun war. Du hast ja einfach den ganzen Tag den ganz gleichen Mob geschlachtet und das über 3 Wochen am Stück. Oder was war das noch, das andere? Wildstar war ganz okay damals, glaube ich. Das war okayisch, aber irgendwie hat mich das nicht gecatcht. Was war denn dieses eine? Rift war das, glaube ich. Rift war so schlimm. Rift hatte diese grandiose Idee. Ich glaube, es war Rift. Vielleicht irre ich mich aber auch. Nicht hauen in den Kommentaren, falls ich mich irre. Ich meine, das ist ja immer die Frage, wie machst du es in einem MMORPG? Wer kriegt den Loot? Ne? Das ist ja eine sehr schwere Frage. Kriegt der zuerst getaggt hat, wie in WoW, den Loot? Ne, wenn mehrere Leute auf einen Mob hauen? Oder kriegt der mehr Damage macht, den Loot? Oder was auch immer. Und Rift, ich glaube, es war Rift, hatte die grandiose Idee, zu sagen, ja, der am meisten Damage oder die Gruppe, die am meisten Damage auf den Mob macht, kriegt den Loot, aber nur, wenn sie mindestens 50% gemacht hat, sonst kriegt keiner den Loot. Und dann denkst du dir natürlich, ja, das ist ja sehr smart, weil das führt natürlich dazu, dass dann Quest-NPCs einfach nie jemand 50% machen kann, weil irgendwann da 100 Leute sich angestaut haben und jeder instant draufhaut, aber keiner den nötigen Damage-Share macht, weißt du? Und dann kriegt keiner den Loot jemals. An dem Punkt habe ich aufgehört. Ich glaube, es war Rift. Das ist wirklich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Da komme ich zu diesem einen Quest-NPC, stehen da 100 Leute rum. Und keiner kriegt jemals dieses scheiß Ding. Dann stellen sie sich da in der Reihe auf und versuchen es irgendwie zu ordnen oder so. Ich war so verwirrt davon. Ich habe gedacht, ich kriege einen Hirnschaden. Also bei der Entwicklung musste mal auf die Idee kommen. Also sehr furchtbar, wirklich. Und war auch nicht so groß, glaube ich. Ich glaube, es war Rift. Vielleicht war es auch nicht Rift.
Aber ja, okay. War's schon. Alles klar. Rift habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt. Also ich habe diese ganzen MMO geskippt. Also Age of Conan,
war nicht schlecht.
Ion habe ich gespielt, Wildstar habe ich mal ganz kurz reingeguckt, fand ich auch nicht so das geil.
Hatte damals riesen Hype und ist dann komplett abgestunken. Ne? Wann war das? So 2014, 13, wann das rauskam?
Ja, ist aber auch schnell eingestellt worden. 2-3 Jahre später nur. Da ist wohl alles kaputt gegangen, glaube ich. Ah. Ich glaub, das Studio ist auch einfach dead, wenn mich nie alles täuscht. Da ist, glaube ich, alles vorbei.
Ansonsten muss ich noch mal ganz kurz was zum WoW Classic sagen. Ich habe eine Kolumne drüber geschrieben auf meinem Blog. Grob zusammengefasst, Season of, wie heißt es nicht, also die Discovery. Saison der Discovery, genau. Die Saison der Entdeckung hat mich jetzt ziemlich angewidert, ehrlich gesagt, hinten raus. Es ist schon so, dass das mit den Runen eine gute Idee war, weil es das Spiel schneller macht und du von diesem Auto-Attack scheiß wegkommst. Aber am Ende des Tages ist es immer noch, WoW Classic ist immer noch nach heutigen Maßstäben sehr schlechtes Game Design, ist immer noch ein Lauf-Simulator, Run-Simulator, weil du nur durch die Gegend latscht und unglaublich viel Lebenszeit darin vergeudest, bescheuert zu sterben, weil du mit einer riesigen Range plötzlich 3 Mobs tagst, die dich dann umboxen. Im Stream habe ich fast geragequittet in dem Spiel, weil irgendwie ich 3 Mal miteinander gestorben bin an derselben Stelle, weil irgendwelche Mobs irgendwie dazu kamen. Die Classic-Fetischisten, die das total geil finden und so weiter, auch bei mir in den Comments zu dem Blog-Eintrag, die sich dann immer sehr persönlich angegriffen fühlen, was ich gar nicht verstehe. Weil wenn ihr Bock darauf habt, dann ist es ja total gut und dann könnt ihr das ja genießen. Nur da sind wir wieder bei, irgendwie, meiner Meinung nach ist es halt nicht so. Und ich habe auch ein Recht auf meine Meinung und bin da nicht so begeistert von. Und diese, Maris ist ja auch so jemand, diese Classic-Fetischisten stellen das immer so dar, als wäre das so ein Riesenerfolg und die breite Masse würde es spielen. Also nur mal, um das einzuordnen. Wir haben in unserer Gilde, in unserer Season of Discovery Gilde, haben wir 40 Leute. Und ein Großteil hat zwischen Level 5 und Level 10 aufgehört. Und von diesen 40 Leuten sind, ich bin jetzt Level 23, sind 5 um um Level 20 rum und haben so lange gespielt. Der erste, der rausfällt, der 6 ist Level 17 und der ist seit irgendwie Tagen nicht on. Also das ist einfach nicht so, dass die breite Masse eher Classic als Retail spielt. Und das immer so darzustellen, irgendwie als
gibt es denn offizielle Zahlen dazu? Weil das ist ja anecdotal eigentlich. Haben sie irgendwann was mal bekannt gegeben?
Nee, haben sie, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie sie es vielleicht in ihren Conference Calls oder so, keine Ahnung. Aber du siehst es ja auch, die Classic-Server, die werden ja immer mehr zusammengelegt und so weiter. Also das ist, im Vergleich zu Retail ist das halt einfach, ein Heckenschiss, vergleichsweise. Und ich finde, dass unsere Gilde, es ist jetzt nicht hundertprozentig aussagekräftig, aber es ist doch so, dass, also bei mir war es bei Classic, bei dem normalen Classic Release ja auch so. Du denkst erstmal, geil, Nostalgie, geil damals, weil du dazu neigst, so eine gute Zeit, die wir damals hatten, zu idealisieren. So, mit WoW nach allem drum und dran. So, und wenn du es dann spielst, dann merkst du immer noch, dass es, ja, das ist halt Game Design, was vor 20 Jahren übertrieben, fast 20 Jahren, mal geil war irgendwie, weil es damals nichts anderes gab. Und nach heutigen Design-Standards ist es halt einfach schwach, weil du halt nur durch die Gegend latscht. Classic letzte Woche dazu gesagt, ja, aber früher war das geil, weil man irgendwie diese riesige Welt entdecken konnte und weil es sowas ja noch nicht gab. Und das ist auch richtig, genau. Vor 20 Jahren war es geil, aber nach heutigen Maßstäben ist es halt, ich strecke den Content, indem man irre lange laufen muss, indem man auf der einen Seite der Map die Quest kriegt, die zur anderen Seite der Map führt, und dann musst du am wieder zurücklaufen, um die abzugeben. Das ist halt so entschleunigt, kann man sagen. Das finden manche ja toll, entschleunigt. Aber nach heutigem Game Design ist es eine Katastrophe. Und ja, die Mobs haben auch
das typische Backtracken, was WoW ganz schlecht hatte. Lustigerweise, Lost Ark hat das halt auf das Maximum getrieben, dass es gar kein Backtracken gibt. Du gehst in eine Zone, du gehst in diese erste Stadt oder das kleine Minidorf oder also ein Quest-NPC, ne? Und die gesamten Quests gibst du am Ende der Zone ab, wenn du einmal basically einfach diesen Weg lang gelaufen bist und das alles abgeschlachtet. Das war so der Weg. Und ich meine, ich erinnere da zum Beispiel mal an, so ein einfaches Beispiel ist, glaube ich, Arathi-Hochland in WoW Classic, wo du eigentlich nur eine Questbase hast. Gibt so ein paar einzelne NPCs, die irgendwo random rumstehen, aber du hast halt diese, ne, da wo es Richtung Arathi-Becken reingeht und Co. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Weiß es jemand? Ach, ist auch egal. Und dieses gesamte riesige Gebiet musst du aus dieser einzelnen Stadt machen. Und dann läufst du halt da rum und hörst irgendwo ein Elementar und dann rennst du wieder zurück. Und dann rennst du wieder dahin und dann rennst du wieder zurück. Und diese gesamte Laufwege dahin und zurück sind halt komplett unnötig. Und jeder, der sagt, dass das irgendwie wichtig ist, Der redet sich das halt schön. Natürlich ist das nicht wichtig, das ist komplette Scheiße. Was bringt mir das denn? Oh, ja, das für die Immersion.
Ja, aber ist das für die Immersion. Es wäre so schön entschleunigen, wird dann bei mir in den Comments immer geschrieben. Ja, geil.
Wie entschleunigen? Stell dich hin und sammel Kräuter, wenn du dich entschleunigen willst. Doch nicht im Quest-Design. Das ist ja völliger Mumpitz. Weiß nicht. Ich finde, einige Questgebiete in WoW waren gut umgesetzt damals, aber die meisten sind natürlich völlig aus der Zeit gefallen. Und wenn du dann halt alles schon kennst, und du weißt halt, der Unterschied kommt halt daher. Weiß ich, wie Thousand Needles aussieht, oder weiß ich's nicht? An dem Punkt, wo ich's weiß, habe ich keinen Bock mehr, durchs gesamte Brachland nach da unten zu laufen, weil ich da jetzt die ganzen Quests mache. Und ich habe auch gar nicht mehr so viel Bock, da überall diese Quests zu machen. Wenn ich aber um jede, nehmen wir Stranglethorn als Beispiel, wenn ich um jede Ecke erwarten könnte, dass da ein Jägerlager mit coolen Quests ist, ich meine, das ist auch Backtracken ohne Ende, aber ist ja egal, das ist relativ nah alles. Dann ist es halt cooler, weißt du? Oder dann findest du halt das erste Mal die Arena in Stranglethorn zum Beispiel. Das sind ja coole Events. Oder du siehst erst mal den Blackrock.
Die ersten zwei, drei Male ist es auch so, aber das haben wir ja alles nicht mehr. Das ist ja.
Nee, natürlich nicht.
Ja, so. Ja,
das nicht Stranglethorn jetzt das ideale Beispiel ist, da habe ich jetzt noch PTSD ohne Reittier von einmal oben nach unten durch.
Ah, aber damals war es geil. Ich fand's geil.
Stranglethorn ja, wie gesagt, beim ersten Mal.
Ja klar. Ja. Dann siehst du auf einmal diese Arena und denkst dir, what the fuck, warum steht hier eine Arena rum? Oder da redet irgendjemand, dass eine Kiste gespawnt ist. Oder da kam ein Max-Level und hat mich getötet. So ähnlich war das. Und weiß nicht, das Jägerlager war cool. Immer wo, überall, wo Nursing Rary ist, war es gut.
Ja. Aber es war damals, wenn du mit anderen Spielen vergleichst, sowas wie Dark Age of Camelot, was ja quasi. Ja. Nur durchs PvP und gelebt hat und du bis dahin eigentlich nur Mobs gegrindet hast, war es halt trotzdem awesome, ne? Also im direkten Vergleich, weil es gab ja wenigstens genug Quests, die du machen konntest. Also für damals war es gut, aber ich lehne es ab, mich von den Classic Fanboys mir erzählen zu lassen, irgendwie, es wäre heute auch noch geil und es wäre entschleunigend und wie du schon sagst, es wird sich schön geredet. Und ich will es ja auch überhaupt niemandem mies machen. Also wenn ihr daran Spaß habt, dann ist es ja total cool für mich. Ich freue mich dann, dass ihr Spaß habt. Nur ihr müsst dann auch akzeptieren, dass ich sage, für mich ist das, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Genauso wie für andere, die sagen, Diablo 2 ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat gar kein Endgame-Content und Cool-Level machen oder Ballruns ist für mich kein Content. Und ich spiel's trotzdem immer wieder gerne. Und aber auch das ist nach heutigen Standards einfach nicht mehr zeitgemäß. Genau so. Und das muss man dann auch einfach mal aussprechen dürfen, ohne dass irgendwelche Fanboys sich angegriffen fühlen. Das finde ich.
Die Leute verwechseln halt, was sie daran mögen und was nicht, glaube ich. Ne? Also es gibt definitiv eine Classic-Gemeinschaft, die sehr viel Spaß daran hat und das darf sie auch absolut haben. Da genau. Soll sie ja viel Freude dran haben, da hat ja keiner was. Aber also sich diese Quest-Design schön zu reden, dafür musst du natürlich schon extrem viel getrunken haben. Das ist ja Unfug. Also deswegen spielt es ja auch keiner. Das ist ja absurd. Das ist ja keiner, der sagt, boah, das Spiel macht so viel Spaß, weil ich die ganze Zeit random vom einen Quest-NPC einmal über die gesamte Map laufen darf, um dann wieder zu ihm zurückzulaufen. Kein Mensch macht das Spaß. Das kann keiner erzählen. Das ist einfach, das ist, sie ertragen das und sie akzeptieren das und das stört sie vielleicht auch überhaupt nicht so, weil sie das Spiel an sich so sehr mögen, aber natürlich ist das schlecht. Also, kann ja keiner erzählen, dass das gut ist. Was soll daran gut sein? Was soll dir das bringen? Ich meine, du kannst ja jederzeit überall rumlaufen, dafür brauchst du keine Quest. Wenn du so viel Spaß hast am Rumlaufen, dann lauf halt die ganze Zeit durch die Welt. Viel Spaß, aber das Quest-Design ist natürlich ein Humbug heutzutage. Das fängt schon an, ich habe ja, wie gesagt, Hardcore Classic kurz gespielt. Und das fängt ja schon in Mulgore an, was heute so nervig ist. Meine Güte, ey. Da startest du in Mulgore, ne, als Taucher. Und dann läufst du erst von diesem scheiß Standardlager. Gleich am Anfang, dann läufst du zu diesen komischen, wie heißen die? Diese komischen Trocks? Nee, es sind keine Trocks. Trocks sind im Allianzgebiet. Ach, was weiß ich, was das sind. Irgendwelche komischen Bristlebacks heißen die, glaube ich, oder so, ne? Ich glaube, es sind Bristlebacks. Ja. Da läufst du hin. Da läufst du, 10 Jahre läufst du dahin. Dann schlägst du dich da durch, musst bis zum Boss durch. Auf dem Weg stehen 1000 Mobs, die musst du alle töten, sonst hätten die dich. Dann hast du da alles kaputt, dann läufst du wieder 10 Jahre zurück. Und dann schickt er dich in die Nähe, dann darfst du da wieder hinlaufen. Dann läufst du ins nächste Gebiet, in Camp Naratxe, und darfst einmal im Umkreis von ungefähr 1000 Kilometern um dieses Dings irgendwie 5 Quests machen. Du läufst so lange, da ist noch ein Fluss dazwischen, musst du durchschwimmen.
Also der absolute Abschuss war aber jetzt bei meiner Level Experience, wie gesagt, ich bin Level 23, das heißt, ich hab's fast geschafft bis zum Cap. Viele andere haben davor schon aufgegeben. Aber der absolute Abschluss war für mich Teldrassil, das Stadtgebiet der Elfen, wo du wirklich an der einen Seite der Map die Quest kriegst, hin zu, ja, jetzt lauf mal bis zum anderen Ende in diese Moonwells, hol dir da oder kick da irgendeinen Boss und dann läufst du zurück den ganzen Weg. Und das ist, sorry, aber wer sich da hinstellt und sagt, das ist noch zeitgemäß und das ist toll und entschleunigt, das ist eine totale Pain in the Ass-Kacke. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also ich habe jetzt auch aufgehört. Meine Motivation war halt, ja, wenn die Community mitzieht, können wir dann irgendwie mal Black Phasm Deeps, den Raid, der ja extra dafür gemacht wurde, uns anschauen. Aber wie gesagt, wir haben nicht mal 5 Leute, die Max-Level sind. So, von daher habe ich auch keine Motivation, weiterzuspielen, ehrlich gesagt.
Das ist nichts für die Masse, definitiv nicht. Also für die große Masse ist das nichts. Und das ist auch, da gibt's wie gesagt, eine eingeschworene, feste Gemeinschaft. Und die gibt's für viele Sachen, die trotzdem nicht so gut sind, objektiv gesehen. Das ist ja alles okay, die dürfen ja Spaß haben, aber es ist wirklich... Es ist eine Zumutung, wenn du nicht wirklich eine Gruppe hast und irgendwie das Ganze dir ein bisschen schön. Du musst es dir ein bisschen schöner gestalten, als es ist. Also das Solo zu spielen, boah, ey.
Ich glaube, das ist schon schön für, wenn man das mag, für die Nostalgie, solange bis dir das auffällt, was ihr gerade erklärt. Also das spielst du mal wieder, um das alte Feeling zu haben und irgendwann sinkt das halt dann durch und dann akzeptierst du das oder auch nicht. Aber legitime
Meinung. Das Lustige ist, ich hab's am Freitag im Stream gespielt, ne? Und wie gesagt, ich war kurz vorm Rage Quit, irgendwie, weil ich immer in Red Ridge an diesen scheiß Gnollen lag krepiert sind, weil Blizzard das so auch schön so inszeniert. Ich kann mich erinnern, dass ich früher schon da immer fast gerage-quittet bin, weil das da so ärgerlich ist. Diese Zone da hinten, wo die Gnolle immer nur in 3er- oder 4er-Gruppen stehen. Und dann patrouillieren da auch noch so eine 3er- oder 4er-Gruppe. Und wenn du einen Puls, hast du immer 4. Und das hat mich, boah, das hat mich so getriggert. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Wetlands-Queste da. Und dann habe ich so eine, wir spielen auf einem RP-PvP-Server, weil der irgendwie der einzige war ohne Warteschleife. Und dann war da so eine RP-Gilde, die silberne Hand mit nur Human Paladin. Das waren 30 oder 40 geil. Leute. Und die haben sich alle aufgestellt und haben dann Rollenspiel gemacht und wollten irgendwie die Horde purgen quasi. Und es war, und ich natürlich irgendwie Prolet hin oder her, hab mich dazugestellt und bin einfach hinterhergelaufen. Und dann kam dann so an, sie haben mich dann invited, was ich total cool fand, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und haben dann gesagt, hier, alles außer Mensch und Paladin in die letzte Reihe. Ja, und dann war ich der Einzige, war ich der Quotenelf da in diesem Ding. Und dann sind die wirklich per Follow in drei Reihen ganz geordnet einmal komplett von Redlands nach Arati gelaufen, dann nach Redridge. Dann haben wir da PvP gemacht in Terran Mill. Und das war die schönste Experience, die ich in dieser ganzen WoW Classic Season of Discovery irgendwie hatte. Weil wir haben, das war so lustig und die Community hat das auch so im Stream so abgefeiert und Kommentare und dann das war so dieses Nostalgie-Feeling, wo ich gesagt habe, ja, das haben wir früher auch so, also jetzt nicht diesen RP-Teil, aber dieses PvP dann so, ne? Und dann hat sich dann da auf Terran Mill ganz spontan so eine Abwehrhorde-Fraktion dann gebildet. Und ich dann als Katze gestelzt und was gebacksteppt und oder geschreddert heißt es ja. Und das hat Spaß gemacht. Das war das Highlight des Streams, also in Sachen WoW. Und dieses Leveln und Questen und Latschen, das ist halt Pain in the Ass. Und bei der Community war es auch so. Ich glaube, das Quest und so fanden sie unglaublich langweilig, aber als dann diese Rollenspielgilde da auftrieb und dann wirklich irgendwie auch dann Fall Orderon und die Horde muss gepurged werden, also richtig, also das war geil. Das war das, was ich auch damals an WoW so mochte, diese Gruppendynamik dahinter, dieses, wir machen uns eigenen Content, weil Classic halt einfach nicht genug Content zu bieten hat. Das haben wir ja mit der WoW-Nacht eigentlich ganz genauso gemacht. Ja? Das war geil. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wie viel Zeit haben wir noch? Halbe Stunde ungefähr, bisschen weniger. Ja, 20 Minuten. Ich habe diese Woche, wo wir wieder bei Filmen und Serien sind, eigentlich sehr, sehr wenig geguckt, weil ich war mit His Dark Materials durch. Das ist ein ganz schönes Ende, finde ich. War ganz zufrieden. Gibt ein paar Logiklücken. Fand ich aber alles nicht so schlimm. Alles in allem war das eine solide Serie. Ich glaube, die ist auch so zwischen 7 und 8 bewertet. Auf IMDb, so würde ich sie auch bewerten. Ich glaube, 7,8 oder so. Nach Enkler ist wahrscheinlich 7,8 schlecht. Aber ich fand sie ganz gut. Also, man kann das gut gucken. Ist auch hochkarätig besetzt gewesen. Und ein schönes Ende, kann man gucken. Also für alle, die es noch nicht geguckt haben oder die erste nur gesehen haben oder so, schaut euch mal zweite und dritte Staffel noch an. Das ist eine runde Sache, finde ich persönlich. Und dann habe ich überlegt, was guckst du jetzt? Habe irgendwie nichts gefunden, hatte auch diese Woche viel zu tun mit Schule und so und habe dann jetzt zum Wochenende angefangen, die letzte Staffel Supernatural zu gucken, weil ich immer noch nicht das Ende geguckt habe. Ich bin ja in Winchester. Ich habe ja Supernatural geliebt.
15 oder 16 oder so, ne?
Die letzte ist die 15. Und ich habe 14 geguckt und ja, ich meine, das ist halt so bei so einer Serie, die so lange läuft, das ist, dass die an Qualität verliert. Ja, also die beste Staffel war für mich, glaube ich, die 5. Die erste Lucifer-Staffel.
Freundlich ausgedrückt.
Ja, ja. Die beste war, glaube ich, die 5. oder die 6. Das ist diese Lucifer-Staffel, wo Lucifer zum ersten Mal auftaucht. Und ich glaube auch, dass sie da ursprünglich eigentlich Schluss machen wollten. Nur die Serie war halt so erfolgreich und so beliebt, dass sie immer wieder eine rangehängt haben. Nach Lucifer kam diese furchtbare Leviathans-Staffel, die schlimmste eigentlich war. Und danach ging es dann wieder mal aufwärts und wieder mal abwärts.
Ja, das und war nach der 5. ist ja hier Kripke ausgestiegen. Und da merkst du ja, du guckst auch, wenn du die das Grid von Bewertungen dir anguckst, wie es halt grün, 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 gelb, 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 rot, rot, rot wird. Ne? Das ist Season 5, Ende, letzte Folge, ist der große Qualitätsdrop.
Ja, aber es waren auch immer mal wieder gute Staffeln dabei. Es war nicht immer scheiße, muss man sagen. Finde ich. Und ich will natürlich wissen, wie es ausgeht. Ne? Also es war ja gefühlt in jeder Serie irgendein Drama und es drehte sich auch immer im Kreis und mal war Dean der Lost war in der Hölle oder von einem Engel besessen und dann war es mal die Dämonenblutnummer mit Sammy und also es drehte sich ja immer im Kreis. Einer war immer verloren und musste gerettet werden. Aber ich liebe die beiden. Ich liebe die Serie irgendwie. Ich habe die von der ersten bis zur 14. Staffel geguckt. Ich habe gesagt, jetzt musst du auch wissen, wie es ausgeht. In der letzten, und ich hatte am Anfang, ich habe jetzt so 3 Folgen geguckt, da hatte ich schon dieses Gefühl, okay, es dreht sich wieder im Kreis. Es fühlt sich nicht so richtig geil an bisher, aber ich will natürlich wissen, was jetzt das große Ende ist. Ich habe es immer noch nicht geguckt und ich werde es jetzt durchziehen, um diese Serie dann auch. Die hat mir viele, viele schöne Stunden bereitet und da muss man auch den Holzweg vielleicht zu Ende gehen. Das ist so.
Viel Glück.
Hast du es zu Ende geguckt?
Ich hab's mehr oder weniger direkt immer, wie die Folgen rauskamen. Wir sind ja auch Fanboys, ne? Ich weiß nicht, wie ich das noch nach Season 5, 10 Seasons durchgehalten hatte, weil es ja echt immer schlechter wurde mit so kleineren Folgen, die mir immer hochgepiekt sind. Aber es war auch, sie haben ja auch alle Nebencharaktere irgendwie dann ausgefaced und umgebracht, zuerst Bobby und dann das. Es gab ja kaum noch jemanden, ne? Und dann, was am furchtbarsten war, fand ich diese Pilots, die sie mal mit reingebaut haben für andere Shows, ne? Die sie mit reingesneakt haben.
Stimmt.
Und das Furchtbarste. Die komische Frauen-Supernatural und die komische Vampir-Show und die ganzen anderen Dinger, wo du dann Folgen geguckt hast. Was ist das denn? Jetzt geben die uns hier einen Pilot von einer anderen Show mit rein.
Aber es gab auch nach Season 5, wie du schon sagst, ich würde sogar sagen, ganze Staffeln, die richtig gut nochmal waren. Aber alleine, wenn ich an diese Musical-Folge denke, wo sie hier, wo dieses Musical und wo sie dann so traurig sind, wie hieß es nochmal? Also es gab wirklich richtig, richtig geile Folgen noch zwischendurch. Also sie haben natürlich, also gerade in der 6. Staffel hat man gemerkt, okay, eigentlich ist die Serie nur für 5 Staffeln geplant gewesen. Die Sache mit Lucifer sollte eigentlich das Ende sein. Und sie haben es dann, muss man sich überlegen, ne? Also nach 5 Staffeln haben sie noch 10 weitere gemacht. Und teilweise wirklich ja, rausgedrückt im Sinne von irgendwie, ja, okay, wir müssen irgendwas machen, wir haben keine geilen Ideen, machen wir
all das. Ja, du hast auch gemerkt, dass das Budget runtergegangen ist, ne? Oft sitzen sie nur im Auto und talken, oder sind im Motel Room und talken und so, weniger Außenaufnahmen. In der Season, wo sie den Bunker gebaut haben, ne? Wo sie den Bunker
gefunden haben.
Ja, die haben das Set gebaut, damit sie die meisten Szenen in dem Set schießen können, damit sie nicht unterwegs sein müssen. Weil, überleg mal die ersten paar Seasons, sie sind ständig in irgendeiner Town und solven irgendeinen Case und sind irgendwo in der Natur oder in einer echten Location. Und das kostet halt, ne?
The Man of Letters, diese Dings, die sie gefunden haben, meinst du jetzt, ne, diesen Bunker?
Ja, die Man of Letters finde ich echt cool, die Story von denen. Aber sie haben halt dieses Set gebaut, was auch eigentlich geil ist, aber sie sitzen halt sehr oft damit rum. Wo war denn diese blöde Season mit dieser
Parallelerde? Aber das verstehe ich ja nicht. Es war ja so erfolgreich, dass sie es deshalb verlängert haben, weil die Nachfrage so groß war. Und warum haben sie dann beim Budget gegeizt? Wenn ich es weitermache, dann mache ich es doch so weiter, dass es weiterhin erfolgreich ist. Also komisch. Naja. Ja,
es war halt auch eine sehr teure Show am Anfang, ne? Dann denkst du dir, jetzt habe ich die Fanbase, jetzt mache ich das weiter, ich schraub's einfach ein bisschen runter und so Idioten wie wir beweisen das ja auch, dass das funktioniert, die dann halt noch 10 Seasons weitergucken.
Keine Ahnung, ich hab mich diesen Jungs einfach so, also es klingt jetzt so melodramatisch, aber ich habe mich diesen Jungs immer so nahe gefühlt, einfach weil ich so, ich bin auch in Winchester ein bisschen, ein kleines Stück weit gewesen. Du hast sie so lange begleitet auf ihrer Reise und es war teilweise auch so herzerweichend und sie haben einfach auch viele coole Sachen gemacht und viele coole Ideen und dann so diese ganze Engel, Höllen, Himmel Sache auch so menschlich, ne, dass dann am Ende jetzt in der letzten Staffel plötzlich Chuck irgendwie, also Gott, der böse ist. Da haben sie aber auch wirklich das, also von der Logik her, wo du immer das Gefühl hast, Chuck, also eigentlich war er ein Prophet, dann war er irgendwie dieser Autor, der ihre Geschichte geschrieben hat, dann war er auf einmal Gott. So, auch ganz cool in dieser Rolle und du gesagt, okay, das ist der Bro, der auf sie aufpasst so ein bisschen und der letzte Staffel ist auf einmal der Böse. So, also logiktechnisch war das schon teilweise sehr an den Haaren herbeigezogen.
Ja, und man muss ja auch immer mehr werden, ne? Am Anfang geht es noch um einen Demon, der recht stark
genau,
ist. Genau, und dann ist in jeder Season ist nur noch das komplette Universum und die ganze Welt und das ganze, jedes Atom in der Welt ist in Gefahr mittlerweile und weil ja die normalen Bosse es nicht mehr irgendwie hergeben. Weil
und Yellow dann haben sie sich die Schwester von Gott irgendwie, die Dunkelheit ist dann die Schwester. Also sie haben sich schon wirklich viele Sachen an den Haaren herbeigezogen. Aber ich hab die Jungs trotzdem geliebt. Sam und Dean sind einfach perfekt besetzt. Und ja, keine Ahnung, ich bin Winchester, habe ich immer gesagt. Ich liebe die Serie. Sie ist eine meiner Top 5 Serien ever. Obwohl sie wirklich viel Scheiße dabei ist. Aber ich liebe sie trotzdem. Du sagst ja im Prinzip dasselbe. Sie hat diese Serie irgendwas geschafft, dass man sich so damit identifizieren konnte, wie keine andere Serie fast. So.
Ja, wenn du ein paar erste gute Seasons hast und gute Charaktere, das trägt dich halt ewig weiter, ne?
Ja, definitiv. Ja. Also ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Es ist eine meiner Top 5 Serien. Da muss man die letzte Staffel, auch wenn sie vielleicht nicht so doll ist, nochmal hinter sich bringen irgendwie. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, ja, müsst ihr ja selber wissen, ob ihr euch das antun wollt. Nach Saschas Äußerung gerade habe ich rausgezogen, dass sie, glaube ich, nicht so gut ist, die letzte Staffel. Aber ich werde trotzdem die Arschbacken zusammenknöpfen und durchgucken, weil ich muss Sam und Dean meine letzte Ära erweisen. Es gibt mittlerweile auch schon wieder ein Spin-off, was quasi, ich glaube, es auf Amazon sogar läuft, was die Vorgeschichte ist, also eine Prequel von den Eltern von den beiden, ne?
Ja, das die ist schon wieder gecancelt. Das war ja
ach, ist echt schon ja, wieder vorbei.
Totaler Schrott.
Okay.
Ja, weil sie alles geretconnt haben, ne? Also John Winchester ist eine Pussy und Mary ist der Badass und alles ist anders passiert und weiß ich nicht, warum man das hätte machen müssen.
Okay.
Aber die Story von den Eltern haben sie ja eh innerhalb der Serie schon ein paar Mal wieder readjusted durch Time
quasi.
Travel und solche Sachen.
Ja.
Es wurde halt irgendwann so absurd, wo Dean zurücktravelt und Hitler tötet und solche Sachen. Das wurde ja immer abwegiger.
Ja, wie gesagt, es ist auch fast schon komisch teilweise. Sie haben halt Folgen dabei, die so weird sind, dass du dir denkst, Leute, das ist euer Ernst? Ja. Aber ich liebe es trotzdem. Also trotz der ganzen Kritik, es ist trotzdem eine meiner absoluten Lieblingsserien. Egal, was sie machen. Ich glaube, also hätten sie, keine Ahnung, ist ja auch alles dabei. Von der Zombie-Apokalypse jetzt in der ersten Folge der letzten Staffel. Es ist Supernatural. Ich liebe es trotzdem. Und ich mag auch einfach Dean Winchester so gerne. Ich mag, die meisten mögen ja Sammy lieber. Ich bin einfach ein totaler Dean Winchester-Typ. Ich mag den Schauspieler und seine Mimik auch einfach so. Ich fand ihn auch als Soldier Boy in The Boys großartig. Der hat irgendwas, was ich extrem geil finde, also als Schauspieler.
Ich dachte, du wärst ein Castiel-Guy, aber okay.
Nee, Dean Winchester, über allen anderen Charakteren.
Okay, ja, die ganze Romance-Geschichte nebenher, die Fantheorien und all sowas sind ja auch fantastisch, ne?
Ja, es gibt sogar, es gibt wirklich Bücher darüber auch, ne, wo das alles nochmal erzählt wird, ne?
Es gibt jedenfalls massenhaft Fanfiction und irgendwelche Dean und Castiel-Romances und sowas.
Okay. Ja, ansonsten habe ich diese Woche an Serien überhaupt nichts geguckt. Es gibt so ein paar Serien.
Was du mal ausprobieren musst, ist, die habe ich durch Zufall ausprobiert, diese neue Netflix-Show mit dieser Spezialeinheit in Vegas. Das war echt sein Geheimtipp. Die ist von den Cobra Kai-Machern. Wusste ich gar nicht. Ich habe die nur random angemacht.
Ich dachte, die Cobra Kai-Macher sind Ralph Macchio und der andere Dude.
Ja, die Schreiber und die Produzenten und die Macher.
Ach so. Also, wie heißt die denn?
Ja, andere Schauspieler. Oh Gott, scheiße, wie heißt die? Improbable, Imposible, Gott.
Also neue Netflix-Show.
Ja, das ist mit so einem, diese Spezialeinheit, die da in Vegas diesen Terroristen jagt, die ist wirklich lustig. Also probier mal ein, zwei Folgen. Ist ein bisschen viel Gossenhumor und so, wenn dich das nicht stört.
Bist du sicher, dass es die schon bei uns gibt auch?
Ja, die ist hier, ach, warte mal. Obliterated heißt die. Obliterated.
Okay.
Das war geheim.
Worum geht's da? Erklär mal für die Community, falls sie reingucken wollen.
So eine Spezialeinheit, die so jagen so einen russischen Terroristen, der in Vegas irgendwo eine Bombe hochjagen will, so eine Atombombe, und dann jagen sie den für 6 Monate und fangen den dann endlich und sind super happy, dass es vorbei ist, und partien dann richtig hart die Nacht durch und mit ein bisschen Drogen und Mushrooms und Ecstasy, und dann ein paar Stunden später, wenn sie alle abgeschossen sind, kriegen sie einen Anruf, dass die Bombe halt nur ein Decoy war und der Typ noch unterwegs ist, und dann müssen sie das abgeschossen und zugedröhnt.
Las Vegas, Nevada. Auf Deutsch heißt die Serie Völlig zerstört.
Völlig zerstört. Ja, das klingt so. Also wenn du jetzt kein Problem mit viel Gossenhumor hast, ist die wirklich gut.
Ja, das ist ja genau das Richtige für mich. Ich bin ja der König des Gossenhumors.
Ja, also hallo, das wird schon sehr extrem, was Ekligkeit und Gossenhumor angeht.
Also ich lese mal kurz die Beschreibung vor. Ein Elite-Team der Special Forces vereitelt eine tödliche Bedrohung in Las Vegas. Nach einer Party entdeckt das Team, dass die Bombe, die sie entschärft haben, eine Fälschung war. Du musst das Team im Rausch die echte Bombe finden und die Welt retten.
Okay. Hab ich doch eloquent zusammengefasst,
ja,
oder?
Ja, hast du gut gemacht, ja. Okay, völlig zerstört. Wer übersetzt sowas? Kann man das nicht besser machen?
Ja, der Obliterate ist auch nicht gerade der beste Titel, finde ich. Ja, abgeschossen oder so hätte ich es vielleicht genannt, aber
Hangover. Übrigens, Clays, Stuttgart führt 1-0 gegen Leverkusen zur Halbzeit, Stuttgart ist so gut drauf, das ist krass. Und die sind jetzt an den Bayern vorbeigezogen. Und Bayern ist aber auch ein Spiel weniger, aber die sind jetzt Zweiter. Und so wie die letztes Spiel aufgetreten sind. Ja, genau. Ich habe ja 2-2 getippt. Kann ja auch noch passieren. Aber finde ich schon krass, wie gut Stuttgart drauf ist, ey. Das ist echt wow.
Die sind krass. Die spielen auch krass. Das ist einfach ein tolles Team. Es ist verrückt, was Hoeneß da getrieben hat mit denen.
Ja, aber ich möchte trotzdem eigentlich, dass Leverkusen nicht verliert, damit sie oben, das wäre eigentlich schön. Wird spielt auch dabei angeschlagen?
Ich habe nichts gegen Bayern auf 3. Und Stuttgart als Meister.
Ja.
Mittlerweile halte ich das nicht mehr als, weißt du, du hast es am Anfang so als, beim Buchmacher wahrscheinlich hast du eine 1-zu-Millionen-Chance dafür bekommen. Ich halte es nicht mehr für so unwahrscheinlich.
Also 1-zu-1-Million definitiv nicht mehr, aber.
Das ist jetzt so eine 1-zu-500 oder so. Das ist näher.
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen 1-zu-100. Also die sind, so wie die spielen.
Maybe.
Ja, das hätte ich sagen. 1-zu-100 ist ja immer noch sehr, sehr unwahrscheinlich. Ist ja nur 1%.
Ja, aber wenn sie das gewinnen, ich meine, dann sind sie dran. Also, ich meine, dann haben sie
2 Punkte
vor. Ja, Bayern hat noch das Spiel, aber es müssen erstmal gewinnen gegen Union. Die sind ja wieder jetzt so ein bisschen im Hype, who knows? Vielleicht gibt es ja auch eine Unentschieden-Möglichkeit oder so. Unwahrscheinlich, aber dann hast du 35, 35, 33. Auf einmal. Das wird ja richtig.
Genau, also Leverkusen 35, Stuttgart 33, wenn es so bleibt, und Bayern 32, aber wie gesagt, ein Spiel müsst ihr gegen Union spielen. In Anführungsstrichen das wieder erstarkte Union. Und Bayern ist immer für einen Punktverlust gut in dieser Saison. Obwohl, es klingt so, ne? Die haben 10 mal gewonnen, zweimal unentschieden, einmal verloren.
Die sind einfach insane.
Ja, aber wie gesagt, sie überzeugen mich in keinem Spiel, außer das Dortmund-Spiel.
Ja,
ich weiß auch nicht. Und ja, ich bin mal gespannt, ob Thomas Tuchel das Ende der Saison erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass Bayern wieder so einen Verzweiflungsmove macht und wenn irgendein Trainer auf dem Markt es zuschlägt.
Meinst du nicht? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der bleibt. Allerdings, wenn sie die Bundesliga jetzt nicht weiter, wenn sie es nicht hinbekommen, dann könnte es eine titellose Saison sein. Das wäre schon weird, weil ich meine, die Champions League, klar, sind sie jetzt gut, alles schön, aber und die sind bestimmt auch Mitfavorit, aber das musst du ja erstmal gewinnen. Das ist jetzt ja nicht selbstverständlich, dass sie die Champions League einfach gewinnen, ne?
Bei der Konkurrenz nicht, ne?
Und wenn es in der Bundesliga so weitergeht, wenn Stuttgart und Leverkusen so spielen, sehe ich, also ich sehe zumindest eine Möglichkeit, dass einer von den beiden gewinnt. Kann sich alles ändern, weißt du? Kriegen beide eine Schwächephase, Bayern macht weiter, wie sie machen, und dann haben sie 10 Punkte Vorsprung in 10 Spielen. Sehe ich auch nicht als ausgeschlossen, weißt du? Aber immerhin ist so eine Chance. Außerdem haben wir ja die Eintracht. Die Meistermacher für Stuttgart oder Leverkusen. Wir geben unser Bestes.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Wir waren bei Serien. Clays, hast du irgendwie einen heftigen neuen Anime, der dich total überzeugt hat? Oder bist du immer noch immer noch am Frieren?
Ja, Frieren ist wahrscheinlich mein Lieblingsanime of all time mittlerweile. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber die Season ist weiterhin mega, aber sind jetzt schon 10 Folgen drin, also ist jetzt nicht mehr viel Neues gekommen. Ne? Also da kommt gar nichts Neues mehr. Jetzt warten wir halt auf die Winterseason. Jetzt kommen die letzten 2-3 Folgen für jeden. Und dann geht's in die Winterseason. Und da kommen auch einige Banger offenbar, aber nee, nichts Neues.
Okay.
Neues
gibt's nichts. Also, du hast jetzt schon einen Tipp rausgehauen. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das habe ich geguckt, das ist ziemlich cool?
Nee, das war das Einzige, was ich geguckt habe. Ich habe so ein paar random Horrorfilme geguckt jetzt zu Halloween. Die waren aber alle scheiße, weißt du, wenn du einfach irgendwas random anmachst. Serie, glaube ich, war es das Einzige, was ich geguckt hatte. Und das war auch pures Glück, weil oft schaltest du so einen Scheiß an und dann guckst du 2 Folgen und denkst dir, ach, Zeitverschwendung, ne?
Ja, kenne ich. Ja, mal gucken, ey. Ich guck mal in völlig zerstört rein, wie das ist.
Bin ich mal gespannt. Wenn du hart genug drauf bist, dann ist das was für dich.
Aber ich werd erstmal Supernatural fertig gucken, damit ich das hinter mir habe. Ich muss einfach wissen, wie es ausgeht.
Okay, da musst du noch härter sein.
Ja. Ey, ganz ehrlich, ne, ich bin heute wieder schwach geworden. Ich muss euch kurz davon berichten. Ihr wisst ja, dass Sascha weiß das am besten, weil der immer meine alten Funko-Figuren, die ich in den USA gekauft habe und die nicht mehr in den Koffer reinpassten, immer aufbewahren muss bis zum nächsten Besuch. Ich bin ja Funko-Pop-süchtig, das weiß ja jeder, ne? Wenn man sich hier ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, wenn ich mich meinen Kopf drehe, ist alles voll mit Funko-Pop-Figuren. Ich habe ja wirklich eine Sucht und stehe da ja auch zu, ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt, war ich ganz stolz zu sagen, okay, das geht so nicht weiter. Du sammelst jetzt nur noch die Mandalorian-Figuren. Alles andere habe ich ja entweder irgendwie, ich habe meine ganze Game of Thrones-Sammlung quasi abgerissen, in irgendwelche Kartons verstaut, Decken drauf gemacht und behalte die jetzt 10, 20 Jahre und verkaufe sie dann hoffentlich mit viel Gewinn. So, ich habe ja wirklich, ich will nicht sagen, das alle war gar nicht möglich bei Game of Thrones, weil manche Figuren ja so teuer waren. Aber ich würde so sagen, ich habe so 75-80% aller Figuren. Und bilde mir ein, dass das so was wie, also das rede ich mir ein, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht so, aber dass es irgendwann in 10, 20 Jahren richtig viel Geld wert ist und ich dann rich as fuck werde. So, das heißt, die sind aus dem Weg geschafft. Ich habe jetzt nur noch Mandalorian gesammelt, weil ich gesagt habe, okay, du musst standhaft sein. Und heute bin ich eingebrochen. Ich bin heute eingebrochen.
Was hast du gekauft?
Ihr wisst ja, ich bin ja nun wirklich seit meinem 11. Lebensjahr, seit 1990 bin ich ja Wrestling-Fan, das wisst ihr ja. Und ich habe heute eine Figur und mein erstes großes Match, was mich zum Wrestling gebracht hat, war WrestleMania 6, der Kampf Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Und da gab es jetzt Figuren dazu und da bin ich weich geworden. Und dann habe ich dafür geboten bei eBay. Das heißt, es gibt so eine Special Warrior Figur, die genauso designt ist wie der Warrior bei WrestleMania 6. Ich konnte nicht widerstehen und da gab es auch noch irgendwie eine ganz günstige Roman Reigns Figur. Und ich habe für beide geboten bei eBay. Und ich fühle mich irgendwie gerade schmutzig und und ich weiß nicht, weil ich habe einfach keinen Platz mehr. Ich meine, es gab jetzt endlich die Figuren zur dritten Mandalorian-Staffel. Warum? Irgendwie ein halbes Jahr später. Kann man mir auch nicht erklären, weiß ich auch nicht. Das heißt, die habe ich alle vorbestellt. Die kommen alle um Weihnachten rum. Das heißt, da werde ich schon wieder ohne Ende Figuren in die zweite oder dritte Reihe tun müssen auf meinen Regalen, damit ich überhaupt wieder Platz habe. Jetzt habe ich auch noch angefangen, irgendwie Ich versuche ja schon, mich selber zu konditionieren, dass ich sage, okay, das geht nicht. Du kannst jetzt nicht auch noch dein ganzes Geld für WWE-Figuren ausgeben, aber da sind so schöne dabei. Und ich bin ja nun seit ich 11 bin Wrestling-Fan und hab selber kommentiert im Fernsehen und guck's jetzt auch wieder, gerade wieder sehr, sehr gerne, weil die WWE im letzten Jahr einfach so viel an Fahrt und Qualität aufgenommen hat und man die Shows wirklich wieder richtig gut gucken kann. Und ja, es ist auch ein Teil von mir, das Wrestling. Und jetzt diese schönen Figuren, oh, ich habe jetzt überlegt, dass ich so mache, dass ich nur die ganz alten Figuren sammle. Also die also aus der alten Wrestling-Zeit, als wir angefangen haben, mit Warrior, mit Undertaker, mit Hogan, mit Macho Man Randy Savage und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe auch Roman Reigns geboten. Ja, ich bin schwach, was soll ich sagen? Ich liebe diese Figuren einfach so sehr.
So fängt das an.
Ja, ja. Ich muss aufpassen. Nicht nur, wie gesagt, dass die relativ viel Geld, also die haben einen unglaublichen Sammlerwert, ne? Also es gibt unglaublich viele WWE-Figuren. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Wenn ihr mal Langeweile habt, gebt mal bei eBay einfach Funko WWE ein. Das sind also wirklich, teilweise sind die drei- oder vierstellige Beträge wert, die ganz alten Figuren. Es gibt eine CM Punk Funko Pop Figur. Da darfst du einfach mal 200-300 Euro auf den Tisch legen, wenn du die haben willst.
Oh, also ist das wie bei den Masters-Figuren, wo du früher als Kind hattest die und dann hast du die irgendwie auf dem fucking Flohmarkt verkauft.
Yep, genau Dollar, so ist es. Und dann, ja, genau so ist es leider, ne? Und dann, manche werden auch nur für Messen gemacht. Gerade diese Comic-Con-Messen, die sind halt so selten, die Figuren. Ich weiß ja, weil ich habe die erste Mandalorian-Figur mir gekauft. Die gab es auf einer Comic-Con, bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde und der Hype losging. Und ich habe die für, was habe ich bezahlt? 180 Euro, glaube ich, habe ich die gekauft. Aber im Nachhinein, ne? Nicht bei der Messe, sondern im Nachhinein, als man da Leute schon draußen war und ich schon gehypt war. Die ist mittlerweile 400 Euro wert. Also da gerade diese Messenfiguren, gerade diese ersten Figuren sind unglaublich wert. Und die gibt's vom Wrestling halt auch. Also wenn ich mehr Platz hätte und mehr Geld hätte, würde ich wahrscheinlich noch mehr sammeln, aber ich bin ganz stolz, dass ich eigentlich nur Mandalorian noch sammle. Und das macht mir aber auch wirklich viel Freude, weil jetzt zur neuen Season, jetzt zur dritten, unglaublich geile Figuren rauskommen. Ja. Naja, wie dem auch sei, das wollte ich noch mal eben erzählen.
Gibt es jetzt schon House of the Dragon?
Bitte? Ja, gibt es auch. Die sind auch, also die ersten waren nicht so geil, aber es gab da auch eine Erweiterung jetzt. Also sie machen es immer so, dass sie, wenn irgendeine neue Serie kommt und sie die Rechte dazu haben, bringen sie immer so 5-6 Figuren raus. Und dann gucken sie, wie erfolgreich das ist. Und wenn es sehr erfolgreich ist, dann schießen sie immer noch Figuren nach. Und das haben sie bei House of the Dragon auch gemacht. Und musst du einfach mal ganz, also gehst einfach auf eBay, gibst Funko House of the Dragon ein, dann siehst du alle. Da sind wirklich geile dabei jetzt auch. Und auch das ist wieder so. Gerade die Serien, die am Anfang nicht so viel haben, so die erste Fuhre und so weiter, sind dann immer relativ schnell sehr viel Geld wert. Also eigentlich ist es auch eine Wissenschaft, zu sagen, was sammle ich jetzt und was kaufe ich mir. Weil also die meisten Figuren, gerade von erfolgreichen Serien, verdoppeln ihren Wert ganz, ganz, ganz schnell. Also du kaufst sie für 10, 15 Euro und sie sind ratzfatz 40, 50 Euro wert. Also wenn du, wie gesagt, die WWE-Figuren anguckst, dann schlackerst du mit den Ohren, was für Geld das wert ist. Also das ist, ich weiß nicht, ob es so eine gute Wertanlage ist wie Lego, weil da machst du es ja ähnlich, kaufst du, legst du weg, 10 Jahre, verkaufst du mit einem Riesengewinn. Bei den Funko-Pop-Figuren weiß ich nicht, wir haben ja auch jetzt schlechte PR gehabt und so, wie das in 10 Jahren sein wird, aber du kannst auch mit den Funko-Figuren kurzfristig einfach viel Geld verdienen, weil die, wie gesagt, auch, keine Ahnung, 1-2 Jahre später, also die ganzen House of the Dragon-Figuren, diese ersten 6, die sind auch schon jetzt das Doppelte wert. Also einfach, da hast du deinen Betrag verdoppelt, wenn du die wieder verkaufst. Das ist keine schlechte Geldanlage, hört auf den alten Krömer. Naja. Gut, dann sind wir durch für heute, ihr Lieben. Es sei denn, ihr habt noch, manchmal kommt ihr Enkel so hinten raus mit, eine Sache habe ich noch. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so ähnlich
wie bei. Lass mich mal auf meine Liste gucken.
Das ist so ähnlich wie bei den Apple Pressekonferenzen früher, als Steve Jobs dann immer gesagt hat, one more thing. Und dann gab es das iPhone. Ja.
Ja, genau. Erzähl. Hier ein iPhone.
Ja. Übrigens,
ja, das eine Sache haben wir noch. Nee. Aber ich habe Survival Squad geguckt. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe letzte Woche. Das hat ja, ich bin drauf eingegangen, glaube ich, auf irgendeinen Kommentar irgendwann mal. Ich bin ja großer Fan von Seven vs. Wild. Wie wir alle wissen. Wie die meisten. Ich liebe Seven vs. Wild wirklich unfassbar.
Ey, pass auf. Ja. Der Dennis von Level Up hat mir ein Video verlinkt und ich bin fast aus dem vom Stuhl gefallen vor Lachen. Und zwar diese Szene, als Knossi mit seinem Kollegen sich gegenseitig ihren Schwanz gezeigt haben.
Es ist so geil. Also was Sascha und Knossi da machen. Also ich muss sagen, ich werde zum Knossi-Fan. Das macht mich ganz verrückt, aber es ist wirklich so gut. Also die beiden sind wirklich.
Aber was ist das für eine Logik? Also das war ja großartig. Sie stehen sich gegenüber und sagen, pass auf, wir sind jetzt so eng beieinander, wir kacken gegenseitig und gucken uns dabei zu. Wir müssen uns jetzt einmal gegenseitig den Pimmel zeigen. Und dann stehen die 2 Meter voneinander entfernt und machen bei 3 beide die Hose runter und gucken sich ihre Penisse an. Es ist unfassbar. Er ist
ein Entertainer.
Was guckt ihr da?
Jetzt haben wir das Weitestmäßigli, ein deutsches großes YouTube-Projekt gewesen ursprünglich. Jetzt die dritte Staffel hat sehr viel Kritik bekommen, weil Amazon das eingekauft hat und da ist ganz viel schiefgelaufen, aber egal, es ist trotzdem lustig. Da setzt halt ein paar Influencer und was auch immer, irgendwelche Survival-Leute und Co. in der Wildnis irgendwo aus. Jetzt sind wir gerade in Kanada. Erste Staffel war Schweden, zweite war Panama. Jetzt sind wir in Kanada. Habe ich gerade mich versprochen? Nee, es war richtig, glaube ich. Und die sind dann halt da ohne Großes und versuchen halt 7 Tage, beziehungsweise jetzt versuchen sie in 2er-Teams 14 Tage zu überleben, ohne dass sie halt abgeholt werden müssen. Weißt du, so eine Entertainment-Survival-Show
sozusagen. Nee, es klang nur nach Fetisch-Porn, so wie er es erzählt hat.
Ja, absolut. Also Sascha und Knossi sind halt auch besondere Leute, beide. Das ist auch unfassbar. So eine Synergie habe ich noch nie zwischen Leuten gesehen, glaube ich. Das müssen einfach Seelenverwandte sein. Ich denke, die sollten ihre Frauen verlassen und ein Leben zu zweit bestreiten. Ich glaube, das ist einfach... einfach wirklich schön anzugucken, die beiden. Noch besser war Joey. Ich muss da ein bisschen... spoiler ich das? Okay, alle, die Seven vs. Wild noch nicht auf Freebie geguckt haben, macht Ende, ist eh fast vorbei.
Joey ist der Geilste. Es steht 1-1. Leverkusen hat gerade einen Ausgleich gemacht, sorry.
Nice. Glaube ich. Ich glaube, wir freuen uns, ja. Joey musste ja mit einem Random-Kandidaten rein, also es war sozusagen der Ersatzmann. Die hatten einen Ersatzmann dabei, Wildcard-mäßig, man konnte sich ja bewerben. Und weil Keeling ja wegen... gewisser Diskrepanzen kurzzeitig vorher nicht mehr mit durfte, musste Joey Kelly, der ja die geilste Sau der Welt ist, muss man jetzt einfach mal sagen, musste mit irgendeinem Random rein. Und das war Jan Schlappen. Und Jan Schlappen ist, also das ist wirklich unfassbar, was ein Typ das ist. Egal. Jedenfalls, wie gesagt, Spoiler jetzt, Jan wollte nicht mehr nach 7 Tagen und hat gesagt, boah, ich hab Hunger, das gefällt mir alles nicht und ich gehe. Und Joey versucht ihn so zu überreden. Und redet und redet und sagt, komm, du bist stark, die Community hat dich gewählt, das ist deine Chance, groß zu werden, du musst dich durchkämpfen. Und er sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, das macht mich kaputt hier, ich will nicht mehr. Und dann sagt Joey, aber du weißt schon, dass ich hier bleibe, wenn du gehst. Das ist so gut. Dann kommt der Heli, holt den Jan ab und Joey winkt so und sagt, ich bleib hier, ist mir scheißegal. Die Regel war eigentlich, Teams gehen zusammen raus, ne? Wenn, das ist ja... Joey sagt einfach, ich gehe hier nicht weg, ich mach die 14 Tage, ich habe hier für 14 Tage unterschrieben, ich bleib hier. Und dann bleibt er jetzt allein da.
Unfassbar. Aber ist das regelkonform?
Nee, er wird jetzt nicht mehr gezeigt, aber er kriegt eine Spezialepisode danach. Das hatten wir in Staffel 1 schon mal so ähnlich, weil da war, in Staffel 1 war Niklas, der hat sich, basically in der ersten Minute ist ihm ein Ast auf den Kopf gefallen, weil er am Baum rumgeruckelt hat. Hatte eine Platzwunde, hat deswegen gesagt, er ist selbst so ein Notfallsanitäter irgendwie und hat gesagt, ich kann das nicht sehen, ich weiß nicht, ob das was Gefährliches ist oder nicht, ne? Deswegen hat er gesagt, ich rufe, dann kam eine Sanitäter und wollten ihn abholen, hat er gesagt, ich bleib jetzt aber trotzdem die 7 Tage hier, ich will das weitermachen, aber ist dann halt außerhalb der Wertung, wenn man es so nennen will, und die werden dann halt auch nicht mehr gezeigt jetzt, also Joey wird jetzt nicht mehr gezeigt, kriegt aber danach eine Spezialepisode, wo zeigt, was der die letzten 7 Tage dann so gemacht hat.
Ach so, okay.
Also der darf jetzt alleine da bleiben. Naja, wo ich jedenfalls genau, also Seven Rose Wild ist gut, ich finde die Folge richtig, Staffel richtig gut. Mir gefällt das alles, auch wenn es, wie gesagt, viele Probleme gab. Aber Survival Squad ist die andere Sache. Und Survival Squad wurde mir empfohlen und ich habe mich jetzt da richtig, ich habe es durchgeguckt. Ich fand's super. Survival Squad war mit Otto und Fabio. Otto war Staffel 2, so ein ehemaliger Bundeswehr-Elite-Soldat. Der ist ein richtig harter Hund. Der hat Staffel 2 gemacht in Panama. Und Fabio war so der härteste, so ein MMA-Fighter, Extremsportler und Co., der war in Staffel 1. Und der war da, der ist da einfach ohne Schlafsack und so hingegangen und hat gesagt, ich brauche keine 7 Gegenstände, fickt euch mal, gebt mir ein Messer. Er hat's aber nicht ganz geschafft, weil er fast erfroren ist. Aber whatever, nicht so schlimm. Jedenfalls haben die sich zusammengetan, die sind jetzt alle Freunde und machen ganz viele Projekte und wollten 30 Tage durch Kanada laufen.
Du Scheiße.
Von einem Berg. Und die haben da Wölfe gesehen und Bären, das ist auch alles auf Kamera. Und die haben beide 35 Kilogramm Gepäck, weil die ja so viel Kamera und so mitschleppen müssen, ne? Drohnen und alles Mögliche. Und das ist dann halt eine YouTube-Serie, die ist so abwechselnd auf Ottos und Fabios Kanal. Ist jetzt auch fertig. Und das kann ich nur empfehlen. Ich mochte beide nicht so, also ich mochte beide beim Zugucken so, aber ich wusste nicht, ob ich die jetzt beide zusammen so durch Kanada laufen sehen möchte. Aber war ein sehr schönes Projekt. Hat sehr viel Spaß gemacht. So 30 bis 40 Minuten Folgenlänge immer. Und kann man sehr gut gucken. Also wer da an Seven vs. Wild Spaß hat und die beiden kennt oder so generell Spaß dran hat, irgendwie was von der Landschaft in Kanada zu sehen, wie es wirklich in wirklich kompletter Wildnis ist. Also da ist wirklich nix. Da ist absolut nichts. Die laufen da, wo die da rumlaufen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass es so Plätze auf der Erde gibt. Dass da keiner hingesiedelt ist. Also ja, du kannst da halt nichts anpflanzen, aber man hat ja trotzdem gedacht, vielleicht geht da irgendwas, oder? Es ist so ein riesiges Gebiet einfach, wo die da durchlaufen und du siehst das so. Und ja, whatever, das kann man also auch gucken. Survival Squad, für Leute, die Seven Wonders Wild mögen, war sehr, sehr schön von den beiden. Hat mir sehr gut gefallen. Und man sieht Bären. Nicht die zum Essen, sondern die mit Ä. Bären sieht man aber auch.
Okay. Gut, dann sind wir durch für heute, liebe Community. Das war das Herrenspielzimmer an diesem schönen Sonntag. Wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Nächste Woche wieder mit Nomi am Start. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Bis auf Wiedersehen. Macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.